Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Podcasters Hall of Fame. Diesmal vollzählig angetreten, das gesamte Team vom Podcast ist dabei. Fangen wir mal einfach mal der Reihe nach an. Hallo Annemarie.
Hallöchen.
Dann der Alex.
Hallo, guten Tag.
Dann der Daniel. Hallo Daniel. Dann der Erik.
Hallo.
Und ganz im Hintergrund, die kann mal kurz reinbrüllen, die Luise, die dann noch irgendwie zum Thema Fußball, was ich melden will oder so, keine Ahnung.
Glück auf, hallo.
Oh, ganz leise. Wir haben drei Serien rausgesucht, diesmal komischerweise zum wiederholten Male von Amazon eine Serie. Wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, waren uns noch nicht ganz einig, wo es denn laufen sollte. Und wie gesagt, einen Tag danach war es dann klar, es geht um Fear the Walking Dead. Die ist nun bei Amazon gelandet und nicht wie, ich glaube, wir hatten auch drüber gesprochen, Annemarie, ob es dann alles auf einmal verfügbar ist. Nein, es ist wirklich Woche für Woche ein Episodchen verfügbar.
Naja, bei AMC in USA läuft es ja auch Woche für Woche.
Ja, nun rede dich raus. Jedenfalls ist da immer eine Folge dabei. Dann haben wir Odd Couple. Das ist ein Remake einer, ich sage es mal, aus den 70ern. Eine Serie aus den 70ern, die mir unter dem Namen eigentlich gar nicht bekannt wäre. Aber wenn man danach googelt und sieht die Bilder, weiß man genau, worum es geht. Dazu aber dann später nochmal mehr. Und Narcos, die jetzt gerade oder relativ kurzfristig auf Netflix angelaufen ist. Dort sind natürlich alle Folgen verfügbar. Großartige Serie, die wir auch besprechen werden. So, dann haben wir natürlich wieder auch ein paar News. Eine relativ traurig, die hat Annemarie heute wahrscheinlich auch brandheiß erfahren, obwohl wirklich traurig ist es nicht. Under the Dome wird nach Staffel 3 sein Ende finden, Annemarie, oder?
Genau, brandheiß in der Nacht von Montag zu Dienstag, heute ist der 1.9. Hat CBS das verlauten lassen, dass die dritte Staffel, die jetzt läuft, die letzte sein wird. Und ganz spannend, in der kommenden Woche, am 10. September, läuft eben das Finale von der dritten Staffel und das ist gleichzeitig dann auch das Serienfinale.
Ich muss ja sagen, ich hatte ja schon gesagt, also ich war ja ein Fan von Under the Dome Staffel 1 und 2 und in der dritten Staffel ging es mir so ein bisschen, irgendwie, es war nicht mehr so ganz rund, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und genau ist das Knast wahrscheinlich das Problem geworden. Also die Quoten, die gehen so langsam ein bisschen ins Bedeutungslose und ich finde es schön, dass sie dann wirklich dann sagen, okay, wir machen jetzt einfach einen Schluss. Und ich habe gelesen, dass sie dann auch ein Ende bringen, das dann einiges erklären soll, also einiges auch irgendwie enthüllen soll. Also man nicht so ein Ende, wo man sagt, okay, da fehlt irgendwie die Hälfte. Nein, es ist ein schönes, rundes Ende. Passt schon, finde ich interessant, ist gut gemacht und rechtzeitig den Stecker gezogen.
Ja, also da muss ich auch sagen, es ist überraschend, dass dann doch, dass die Kuh nicht weiter gemolken wird, sondern dass sie wirklich sagen, okay, jetzt ist Ende Gelände, wahrscheinlich wirklich besser. So.
Mich hat es ja überhaupt überrascht, dass die überhaupt 2-3 Staffeln draus gemacht haben. Gut, eine zweite konnte man noch machen, aber wie gesagt, wenn man so die Vorlage hat und eigentlich das Buch kennt und das irgendwie abgeschlossen ist, dann war man plötzlich halt auf einem ganz anderen Gebiet, sage ich jetzt mal so. Also man hat das in eine ganz andere Richtung geführt, die mit dem Buch dann weniger zu tun hat. Also immer noch so ansatzweise, aber auch nicht so richtig. Und das hat man dann schon gemerkt. Und das ist halt einfach das Problem dieser Serie jetzt im Endeffekt. Und deswegen ist da einfach mal Schluss.
Ja, wollte noch sagen kurz, in Deutschland läuft das Ganze ja bei ProSieben. Und für die ist das jetzt natürlich schon ein harter Schnitt, weil zumindest, was ich auf Twitter immer so verfolge, kommt die Serie hier ja echt gut an. Und ProSieben hat ja sowieso jetzt mittlerweile ganz schöne Probleme mit Seriennachschub. Und jetzt hatten sie endlich mal wieder eine, die einigermaßen Zuschauer gezogen hat. Und ja, das war dann jetzt nach der dritten Staffel, ist dann auch bei denen vorbei. Aber naja.
Aber läuft die hier jetzt in der dritten Staffel schon oder noch die zweite erfolgreich?
Nee, ich glaube jetzt aber Anfang September geht's los.
Na gut, also
schon in der dritten.
Erste und zweite war in Amerika ja auch erfolgreich. Aber die dritte ist halt das, wo es dann dran hapert. Wäre mal interessant, ob das in Deutschland genauso aufgefasst wird oder ob die sich anders angenommen wird, also erfolgreich. Aber ich glaube nicht, weil das, wie gesagt, ist ein bisschen nicht das Gelbe vom Ei.
Ja gut, ich habe noch eine andere Neuigkeit. Also erstmal ganz kurz, wir hatten ja vor einigen Wochen Mr. Robot besprochen, die ja vor allem bei Eric super gut ankam. Und er hatte mir dann später auch nochmal gesagt, ich soll da unbedingt weiterschauen. Und ich war da ja ein bisschen zurückhaltend. Habe dann irgendwann gelesen, als vor 2 oder 3 Wochen eine 8. Folge von der Serie rauskam, wo ja meine halbe Timeline auf Twitter total abgegangen ist. Da dachte ich, ach, da war ich bei meiner Serienehre gepackt und dachte, verdammt, jetzt musst du doch mal weitergucken. Und ich kann wirklich nur nur bestätigen, die Serie ist echt super, macht mir richtig viel Spaß. Die 8. Folge war sehr, sehr gut und dann sollte eigentlich jetzt in der letzten Woche das Finale der ersten Staffel, die 10. Folge, laufen und da an dem Tag kam es eben in den USA zu diesem Unglück oder zu diesem Mord vor laufender Kamera in Virginia, als zwei Redakteure oder zwei Reporter umgebracht wurden und da hat das Network gesagt, wir können die Folge heute Abend nicht ausstrahlen, das Finale, weil es eben eine Szene enthält, die sehr stark, sehr traurig stark an diesen Vorfall erinnert und deshalb wurde das Ganze jetzt um eine Woche gepusht und das finde ich immer sehr verstörend, wenn sowas passiert. Also wenn dann so quasi das, die Kunst die Realität einholt. Und ja, also ich wollte jetzt mit der auf die einen Seite mal nochmal die Serie loben und dass ich mich jetzt sehr, sehr auf das Finale freue, aber eben auch die andere Nachricht mal, falls jemand nicht mitbekommen hat, hier nochmal wiederholen.
Aber die haben das bloß jetzt zeitlich verschoben erstmal, quasi genau, bis erst wieder mal, Ruhe wirklich, ist.
Am exakt dem gleichen Tag eigentlich laufen sollte, dann haben die gesagt, das möchten wir den Opfern nicht antun, den Familien nicht antun, aber auch den Zuschauern nicht, weil das ja wirklich jeden bewegt hat und ja. Müssen jetzt erstmal eine Woche Abstand von halten.
Das hat ja gerade dazu geführt, wo die das gesagt haben, dass sie das verschieben müssen, hat das dazu geführt, dass die jetzt so eine Reruns gemacht haben, was sie gesagt haben, okay, wer bis jetzt noch nicht geguckt hat, wir zeigen jetzt nochmal alle möglichen Folgen. Habe ich jetzt auf Facebook mitbekommen, da haben sie veröffentlicht, okay, der und der Sender zeigt jetzt nochmal die vorhergehenden 8 Folgen. Und da haben sie jetzt irgendwie nochmal richtig Einschaltquoten gezogen, weil ja viele irgendwie später dazugekommen sind oder jetzt durch diesen Wirbel mitbekommen haben, dass es die Serie gibt und da vielleicht mal reingeschaut haben. Und ja, ich kann es auch nur bestätigen, also die Serie, das irgendwie wird man von Folge zu Folge überrascht. Man jedes Mal, wenn man denkt, man weiß jetzt, in welche Richtung der Hase läuft, dann geht es irgendwie in eine völlig andere Richtung weiter, aber in eine sehr, sehr gute Richtung. Und vor allem die Nebendarsteller, die reißen es hier echt raus. Also nicht nur unser Hauptdarsteller, der Rami Malek, sondern eben auch dieser eine, der da CTO werden will. Dieser, weiß ich gar nicht, wo der herkommt, Schweden oder Finnland oder sowas. Reden dann auch immer zu Hause in ihrer
Heimatsprache. Ja, der und seine Frau, ja.
Ganz dubiose cool. Figuren da und wie die dann versuchen, die Leute auszuspielen. Das ist beste Game of Thrones-Manier, ne? Und sehr, sehr genial gemacht. Also ich habe ein bisschen Bedenken vor der 2. Staffel, weil jetzt schon in der 8. Folge schon irgendwas enthüllt ist, wo ich gedacht hätte, okay, aber wie soll es dann jetzt weitergehen? Aber ich lasse mich gerne überraschen. Also bis jetzt hat mich die Serie überhaupt nicht enttäuscht und die werden irgendwie einen guten Dreh finden. Ich habe den letztens, einen Satz noch, ich habe letztens durchgezappt, lief auf Premiere irgendwo, auf Sky, irgendwo Need for Speed, hier dieser Film nach diesem Computerspiel. Und da spielt Rami Malek mit, der spielt da so ein Strunz Proll, so ein Autofahrer da, das hat irgendwie überhaupt nicht zu dem gepasst.
Aber überhaupt nicht gut. Also ich kenne ihn ja, wie gesagt, nur aus dieser Sitcom.
Es war okay, es ist halt ein Action-Zeug. Also es ist so, weiß nicht, so Rolle wie Till Schweiger und Manta Manta ungefähr.
Also. Erik, du hast auch noch ein paar Sachen. Galaxy Quest.
Wenn ich jetzt einmal am Mikrofon bin, genau. Wenn ich hier einmal zu Wort komme in eurem Redeschwall, dann ich habe gelesen, Amazon macht Galaxy Quest zur Serie. Also Galaxy Quest ist ja einer meiner Lieblingskomödien. Wer es noch nicht kennt, eine Science-Fiction-Komödie mit Tim Allen und Alan Rickman, Sam Rockwell und Tony Shalhoub, bekannt zum Beispiel als Monk. Und Sam Rockwell, der hat diverse Sachen gespielt und Alan Rickman kennt man ja auch. Der hat zum Beispiel bei Stirb langsam 1 den Bösewicht gespielt und ja, dann Harry Potter, glaube ich, auch und überall eigentlich. Jedenfalls illustres Ensemble. Ach hier, Dings hier, die Sigourney Weaver hat auch mitgespielt. Und das ist so eine richtig schöne Hommage und gleichzeitig ein bisschen Veralberung des ganzen Science-Fiction-Genres. Und unbedingt anschauen, wenn ihr irgendwie ein bisschen auf Science-Fiction steht und schaut euch das mal an.
Sehr, aber spielen sehr da auch die originalen Schauspieler mit oder wird das bloß dieses Konzept in eine Serie
adaptiert? Serie? Jetzt komme ich erst zur Serie. Also die Serie hat dieselben Autoren und Regie führt auch wieder derselbe und die ausführenden Produzenten sind wohl auch dieselben wie vom Originalfilm. Ob sie natürlich jetzt die oder einige oder, also ich glaube nicht, dass alle gewinnen werden von den Major-Schauspielern, da glaube ich nicht. Aber ja, wenn es zumindest in diesem Universum steht und dieselbe Form von Humor hat, da könnte das richtig gut werden. Und wenn das geht, momentan fehlt so ein bisschen ja so eine schöne Science-Fiction-Raumschiff-Serie. Also irgendwie gibt es ja keine neue Star Trek-Serie. Wenn das ein bisschen gut gemacht ist, ein bisschen witzig gemacht ist, und könnte das schon gut werden.
Wollte gesagt, mit Star Trek hat das aber überhaupt nichts zu tun dann, oder?
Nee, aber was gibt es denn momentan für eine schöne Raumschiff-Serie?
Dark Matter?
Ja, Dark Matter, ja, das nimmt sich sehr, sehr ernst und so. Oder irgendwas, wo ein bisschen Entdeckung und...
Übrigens für eine zweite Staffel verlängert heute, Dark Matter.
Na cool. Erik, du hast noch eine Kleinigkeit, noch einen Filmtipp am Rande?
Ach so, welchen denn? Ach so, hier muss ich erstmal in unser Dokument gucken.
In deinem eigenen Dokument, also ich meine, welchen kannst du gut wissen?
Wir sind ja alle bekennendermaßen Zurück in die Zukunft Fans. Da gibt es übrigens jetzt in einigen Kinos, wie zum Beispiel hier auch bei uns in der Gegend, die zeigen jetzt alle drei Filme nochmal, weil da jetzt irgend so ein Jubiläum ist und so. Das läuft sogar hier bei uns im Autokino, also echt cool. Jetzt ist zwar nicht mehr so das Autokino-Wetter, aber war jetzt eigentlich die ganze Zeit. Echt, wenn ihr die nie im Kino gesehen habt, weil ihr da, also ich habe sie auch nie im Kino gesehen, wenn ihr das mal nachholen wollt, dann könnt ihr ja mal gucken, ob das bei euch irgendwo läuft. Und ich habe jetzt einen Film gesehen, den hatte ich schon ein bisschen länger auf meiner Liste, den ich mal gucken wollte. Der heißt Project Almanach, und wir kennen ja aus Zurück in die Zukunft. Im zweiten Teil gab es ja diesen Sportalmanach, den da der Biff irgendwie an sich nimmt. Also den zuerst der Dings da hier unser Held gekauft hatte und wo er da ein bisschen Geld machen wollte durch Sportwetten. Und hier hat ihn ja der Biff dann im zweiten Teil mit zurückgenommen und dann Geld gemacht und damit die Zeitlinie durcheinander gebracht. Und das ist hier ein bisschen, naja, so ähnlich gemacht. Also hier geht es um einen jungen Mann, der will aufs MIT und macht dort so ein Bewerbungsvideo, zeigt auch eine ganz tolle technische Erfindung, was er hat, und wird auch beim MIT angenommen, aber die zahlen ihm nicht das volle Stipendium, sondern nur, in Anführungszeichen, nur $5,000. Und er muss die restlichen, weiß nicht, 45.000 Dollar, für die $50,000, die er braucht, muss er irgendwo beschaffen. Und das schafft er nicht. Da hat er halt die Idee, naja, er guckt mal, ob er vielleicht noch eine richtig coole Erfindung hat, die er dort einreichen kann, wo er dann das volle Stipendium bekommt. Und sein Vater, der war so ein Daniel Düsentrieb, der hat für so eine Firma alle möglichen Sachen erfunden. Der ist aber plötzlich verschwunden, als er 7 Jahre alt war. Und bei dem schaut er halt in den alten Unterlagen, ob er irgendwie noch eine Idee bekommt, was er vielleicht noch machen könnte. Und findet eine alte Videokamera und guckt sich mit seiner Schwester den Film an, der da drauf ist. Und der ist quasi von seinem 7. Geburtstag. Und man sieht ihn selber da sitzen am Geburtstagstisch mit den Kerzen und so. Und im Hintergrund sieht er sich selbst, aber in seinem jetzigen Alter steht er im Hintergrund, ja. Die lesen das dann aus, digital, und gucken sie halt weiter und stellen sie fest, oh, sein Vater hat an einer Zeitmaschine gearbeitet und das Video hat ja bewiesen, dass er quasi auch schon vollendet hat, und das machen sie dann auch. Und das ist ein echt spannender, toller, gut gemachter Film. Also hat mich sehr, sehr überrascht. Ist von der Art her wie Chronicle, falls das jemand was sagt. Also das ist so dieser Found-Footage-Look. Das heißt also, wir sehen das die ganze Zeit aus irgendwelchen GoPro-Kameras oder eben aus diesem Video, aus dieser Kamera und sowas. Und das geht dann noch so ein bisschen in die Richtung Butterfly-Effekt, wem das was sagt. Also da werden ja auch Dinge in der Vergangenheit verändert, die Auswirkungen auf die aktuelle Zeit haben. Das Problem natürlich dann auch. Zuerst können sie nur so 3 Tage zurückreisen und dann können sie mal so 3 Wochen zurückreisen und dann auch noch ein bisschen weiter. Aber die Veränderungen, die sie auslösen, die haben halt dann teilweise erhebliche Auswirkungen, und ist ein schöner Zeitreisefilm für Fans von auch Zurück in die Zukunft, weil wir ja da schon mal drüber geredet haben.
Schaut euch jetzt mal an. Gibt es das angelaufen ist oder schon länger? Nee,
DVD und Blu-ray gibt es so, schon. Cool. Wie gesagt, ich habe den ein bisschen verpasst. Gibt es auch DVD,
Blu-ray? Ja, ich hatte damals auch den Trailer im Kino gesehen und dachte auch, wow, das sieht echt gut aus. Also könnte natürlich auch mächtig in die Hose gehen, aber hatte mich auch ganz schön angesprochen. Aber ich habe es auch verpeilt, den im Kino zu sehen.
Der lief auch nicht lange, weil der hatte irgendwie ziemlich heftige Konkurrenz gehabt in der Kinokasse, an dem der lief. Und die Kritiken sind ziemlich durchwachsen. Also ich will da jetzt auch nichts beschönigen. Also ich bin einer, der, ich finde halt sehr gut. Ich gebe da so 8 von 10 in diesem Sci-Fi-Bereich, aber so die meisten geben so durchschnittliche Wertungen. Ich fand aber echt ziemlich geil gemacht. Und Daniel, du kannst ja mal die Amazon, kannst ja mal mit verlinken mit deinem Affiliate, wenn das da jemand bestellen möchte. Das kostet euch nicht mehr und da kriegt hier Fortsetzung folgt ein bisschen Geld dafür. Und dann könnt ihr mal schreiben, wie ihr das fandet, diesen Film. Ja, würde mich mal interessieren.
Project Almanach. Werde ich machen. Klingt also interessant. Also ich kann den auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals irgendwas, einen Trailer oder so gesehen habe dazu, aber werde ich mir mal anschauen. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir doch unmittelbar zur ersten Serie des Podcastes. Kleiner Hinweis, die Auslosung zum Gewinnspiel vom letzten Podcast gibt es natürlich auch noch, kommt dann nach der zweiten Serie, also unter Sonstiges, haben wir das einfach mal eingetaktet. Da der Podcast natürlich am Freitag rauskommt und das Gewinnspiel theoretisch bis Donnerstagabend läuft, werden wir die Auslosung dann quasi live noch kurzfristig reinschneiden mit Annemarie. Ich habe sie dazu verdonnert.
Ja, weil sie das musst du Termine verschieben.
Ja. Nee, wir mussten zeitig aufstehen, das ist das Problem. Wir werden zeitig aufstehen müssen, das ist ja wieder das Verflixte. Also während ihr das hört, sind wir schon zeitig aufgestanden, Zeitreisenproblem. Jetzt muss sie erst noch zeitig aufstehen. Also, und dann ist.
Du kannst eigentlich jetzt gleich sagen, dass Alex und Erik gewonnen haben, oder?
Nee, ihr gratuliert dann schon, obwohl ihr ja gar nicht wisst, wer gewonnen hat. Das wird alles sehr, sehr kritisch werden. Aber
herzlichen Glückwunsch, Erik.
Glückwunsch, Alex. Mensch, danke, wie du das wieder gemacht hast.
Ja.
Das ja, Los geschickt. Entscheidet. So, die erste Serie. Der Reihe nach, beziehungsweise umgekehrte Reihenfolge der Vorstellung, wie ich sie vorhin schon mal genannt habe, wir fangen mit Narcos an. Eine Serie, die gerade auf Netflix anlief und die Alex quasi kurzfristig dazwischen gedrückt hat mit dem Hinweis, dass sie relativ gut ist und überraschenderweise, was hier sonst eher selten passiert, im Team gleichermaßen gut ankommt. Weil die Alex so gut gefallen hat, wird Erik die vorstellen. Hat einen ganz anderen Grund, aber erzählen wir dann gleich. Erik, wo geht's denn bei Narcos?
Also Narcos, wie fange ich da jetzt am besten an? Also du hast ja schon gesagt, dass es eine Netflix-Serie ist. Netflix-Eigenproduktion, glaube ich, oder Gaumont zumindest, stand, glaube ich, mit da am Anfang. Und das ist so eine, es fängt so ein bisschen an wie so eine quasi dokumentarische Serie. Es stellt sich aber dann schnell raus, dass es dann doch eine richtige erzählte Serie ist. Und es geht um den berüchtigten Drogenboss Pablo Escobar und wie er sich quasi hochgearbeitet hat. Wir sehen am Anfang, wie er anfängt, irgendwelche ausländischen Fernseher und sonst was ins Land zu schmuggeln und im Land irgendwelche Smaragde aus den Minen von, was weiß ich, von Chile irgendwo hin zu schmuggeln und wie er dann anfängt, so erste kleine Polizei- und Armeekontrollen zu bestechen und wie er das dann halt so gemacht hat und wie er es auch geschafft hat, da viele Leute, die eigentlich keine Möglichkeit hatten, irgendwie nennenswert Geld zu verdienen, die sehr arm waren, wie er die eben mit dran teilhaben lassen hat an seinem Reichtum und an seinem Aufstieg, was dann auch dazu geführt hat, dass er eben sehr, sehr geschätzt war, auch in der ganzen Umgebung. Und eine Parallelgeschichte, die auch noch mit aufgemacht wird, ist von dem DEA-Agenten Javier Penna, steht von Pedro Pascal und seinem Kollegen, wie die eben auf der Seite der Drogen Behörde, wie die sich erst damit rumschlagen, dass Marihuana ins Land kommt und die ganzen Hippies, die halt in Miami, die sie da jagen, wo da immer so kleine Pakete abgenommen werden, das sind für die dann schon so große Fische und wie dann mit einem Mal sich das Business so ändert von diesen kleinen Grasdealern, die teilweise total stoned waren und mit irgendwelchen Flipflops vor den Polizisten versucht haben wegzurennen, die sie relativ leicht dann auch geschnappt haben, hin zu irgendwelchen, später dann zu den richtigen, Drogengangs und so, die dann schon mit automatischen Waffen und ganz anders drauf waren und da ging es dann um riesige Mengen, da haben sie dann containerweise das Kokain dann beschlagnahmt und dann erzählt dieser, also wir erfahren dann auch, der Ich-Erzähler, da gibt es die ganze Zeit so eine Off-Stimme, der erzählt, das ist eben dieser DEA-Agent, wo man schon ein bisschen so raushört, dass er wohl noch ein bisschen mehr mit involviert werden wird in diese ganze Organisation. Also das hört man schon so ein bisschen raus. Ich bin jetzt gerade, ich habe die erste Folge gerade geschaut und hier ist er immer noch bei der Drogenbehörde, hat aber so den Kampf angenommen und versucht da so verschiedene Drogenhändler und sowas aufzudecken. Aber man hört eben aus seiner Erzählung raus, dass er dann wahrscheinlich dem Pablo Escobar schon ziemlich nahe kommt im Laufe seiner Ermittlungen und sich da vielleicht sogar undercover einschleust. Da bin ich dann eigentlich ganz gespannt drauf. Und immer wieder parallel die Geschichte von Pablo Escobar, wie er mit seinen Partnern und Mitstreitern da versucht, das alles aufzubauen, die eben so peu à peu erst anfangen mit so kleinen Drogenlaboren bei sich irgendwie zu Hause, dann über riesige Labore, die sie dann mitten in den Regenwald bauen, und die ganzen Wege, wie sie die Wege erkunden, wie man am besten das Kokain in die USA reinschleusen kann, teilweise dann quasi als mit menschlichen Transportmitteln durch Verschlucken und oder halt eben dann mit Flugzeugen oder Containern oder eingenäht in irgendwelche Anzüge und dann diese ganzen Gewinnspannen, die dann auch immer weiter steigen, wo dann immer mehr Geld dann auch reinkommt in die Organisation und was das halt für die bedeutet und Ist schon sehr, sehr interessant dargestellt, fand ich. Also zum einen auch extrem gut gefilmt. Ich finde auch hier ausnahmsweise mal den Ich-Erzähler ziemlich gut. Das nervt mich normalerweise immer so ein bisschen, wenn irgendjemand da die Story erzählen muss, wenn die Story nicht selbsterklärend ist, sondern wenn die Story einen Erzähler braucht. Aber hier ist es eigentlich sehr, sehr hilfreich, finde ich. Und sind auch gute Sachen, die er da noch so erzählt und so ganz trocken und nüchtern berichtet. Und da passieren ja echt unglaublich heftige Sachen teilweise und wird halt immer gut erklärt, wie und wer und was. Am Anfang hat es mich etwas verwirrt, die ganzen Namen, aber man findet dann relativ schnell rein. Ein ungewöhnliches Stilmittel ist noch, also ich habe es im Original geschaut auf Netflix. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Kann ich bei Gelegenheit ja mal noch checken. Vielleicht weiß es von euch jemand. Also im Original haben die alle Spanisch gesprochen. Das war dann untertitelt halt. Ne? Man kann ja bei Netflix dann deutsche Untertitel einschalten.
Ach, das geht. Ich habe dann auf Englisch Untertitel gehabt, aber also du kannst ja. auf Englisch schauen und dann nochmal deutsche Untertitel zu den eigentlich englischen Untertiteln.
Du hast ja da ein ganzes Bouquet an verschiedenen Untertiteln, die du wählen kannst. Also Deutsch mit Audiodeskription, also wo dann nochmal zusätzlich beschrieben wird, was man hört oder sowas. Also alles Mögliche, hast ja eine riesen Auswahl und das ist dann schon sehr hilfreich, weil Spanisch sind wir, glaube ich, alle nicht so sattelfest und es bringt aber eine gute Atmosphäre rein, weil man dann auch hört, wie die tatsächlich reden und fand ich echt gut, also hat mich sehr überrascht. Wir hatten ja letztens, was war das hier, diese italienische Mafia-Serie, die hat mich ein bisschen angeödet und so und das hier fand ich auch extrem gut dargestellt, auch dieses ganze Thema mit Miami, ich war ja eh so ein Fan von Miami Vice und so, da wusste man halt schon so ein bisschen was da passiert ist und auch just gestern gerade in der Sneak Preview einen Film, der heißt Kill the Messenger, ein sehr empfehlenswerter Film übrigens mit Jeremy Renner zum Beispiel und etlichen anderen guten Leuten. Da ging es um ein ähnliches Thema, da geht es um einen Journalisten, der aufdeckt, dass die CIA selbst mit Drogen gehandelt hat und Drogen in die USA geschafft hat und dort verkauft hat über Mittelsmänner, um Geld zu bekommen für den Nicaragua-Krieg, um die Contras zu unterstützen. Und auch ein sehr, sehr guter Film. Und das hat gerade auch richtig gut reingepasst in dieses ganze Thema. Irgendwie scheint da jetzt gerade ziemlich viel so in der Richtung mit Drogen und so weiter hier gerade zu kommen. Ne? Ja, Daniel, wie hat es dir gefallen?
Also ich muss sagen, ich kannte ja dieses Grundkonzept dieser Serie. Also ich hatte irgendwann vor einiger Zeit auf Arte oder irgendwann mal wirklich so eine relativ lange Doku über Pablo Escobar, seinen Aufgang und Untergang gesehen und Aufstieg und Untergang gesehen und das konzentrierte sich da mehr so Machterhaltung und später, wie sie ihn eigentlich geschnappt haben, wie er quasi zur Strecke gebracht worden ist. Das lasse ich jetzt mal außen vor, weil angelegt ist die Serie. Ich habe nichts weiter gefunden, leider. Eine Staffel, erstmal 10 Episoden. Ich hoffe einfach mal, dass da irgendwie nach dieser einen Staffel auch wirklich nach am Ende Schluss ist, dass das so eine Miniserie ist, weil ansonsten könnte es halt so sich immer um diesen Machterhaltungskampf quasi ein bisschen totlaufen. Also grob wusste ich, worum es ging und hatte dann auch vor einiger Zeit diesen Trailer schon gesehen und war schon, bevor das auf Netflix rausgegangen ist, das wird ja immer schon ein paar Monate vorher angekündigt, wirklich gespannt darauf und wollte die sehen, hatte die auch, glaube ich, mit Annemarie schon so quasi für den nächsten Podcast anvisiert und Alex hat es dann wahrscheinlich rechtzeitig oder vorher schon gesehen, weil er es noch mehr interessiert hat als mich. Und ich muss sagen, ich war sofort drin. Es hat, wie du schon so angedeutet hast, so einen leichten Dokumentationsstil, wobei es aber nicht ermüdend langweilig ist. Es ist relativ viel da und es wird einem auch leicht gemacht, in die Serie reinzukommen. Also es wird dann so, wie du schon sagtest, also so kurz gezeigt, wie dieser Drogenaufbau im Prinzip oder dieses Problem Miami und seine Drogen überhaupt erstmal zustande kommt und warum dieses Geschäft überhaupt so lukrativ ist und dass es dann dieser Schmuggler Pablo Escobar im Prinzip auch nur so ein kleiner Strohmann, also ja, Strohmann vielleicht nicht, aber so ein kleiner Wicht war im Prinzip, der eigentlich nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und nicht ganz nur auf Gewalt gesetzt hat, sondern auch so ein bisschen mit diesen Mitteln, also was du vorhin angedeutet hast mit diesem Schmuggleraktion, mit diesen Fernsehgeräten und sowas, der kannte halt von dieser Kontrolle die einzelnen Namen dieser dort stehenden Wachen und damit nicht genug. Er wusste auch, ey, du hast Kinder, du hast eine Frau, die im Krankenhaus liegt oder eine Oma oder eine Mutter oder irgend sowas und hat damit quasi die Leute indirekt unter Druck gesetzt. Und hat gesagt, pass auf, ihr könnt mich jetzt hier hochgehen lassen oder ihr könnt mich nicht durchlassen und sowas, aber wäre halt nicht so günstig. So, und er hat es dann quasi sehr subtil gemacht und man sieht aber schon in dieser Pilotfolge, wie rücksichtslos er nach am Ende seine Ziele verfolgt. Also wie du schon sagst, er benutzt halt schwangere Frauen, die dann, ja nicht kiloweise, aber relativ viel von diesem Kokain schlucken, damit quasi ihr Leben gefährden und das des Neugeborenen. Und dann diese ganz unterschiedlichen Wege, also wie sie anfangen in so einem, ich sag jetzt mal so, es war nicht Mini Cooper, aber so einem kleinen Mini Cooper, in Renault 4 war das, so über die Grenze zu bringen und dann wird es immer größer und man denkt sich so, naja, kann ja eigentlich irgendwie nicht so schwer sein und dann machen sie es halt mit irgendwelchen Reservereifen, die dann voll mit Kokain gefüllt sind. Also man sieht, wie so quasi dieses Imperium von unten nach oben kommt und wie er aber auch gleichzeitig es schafft, seine Leute, die für ihn arbeiten, ja, ich sage es mal so, bei Laune zu halten, wo er meint, dann quasi jedes Drogenlabor, also wird dann so mit einem eigenen, ich sage es mal, Penthouse mit Pool ausgestattet und man sieht auch, dass er dann so in Saus und Braus lebt und ich bin halt gespannt, wie das in der Serie umgesetzt wird. Ich hatte mit Alex schon mal quasi darüber gesprochen, weil das ist halt ein Typ, der hat nachher, wahrscheinlich ist der reichste Mann der Welt ab irgendeinem Zeitpunkt. Ne? Also sein eingesetztes Kapital, zu dem herausgeholten Kapital, ist halt, es explodiert einfach nur. Der hat Geld genug, der kann, wie du Erik schon sagtest, der kann alles auf die Armen, die hat ja auch dann zum Teil unterstützt. Der hat, das wurde auch in der Doku auch gesagt, der hat dann halt so, ich sage es mal, in Anführungszeichen Sozialprogramme ins Leben gerufen, die natürlich immer so einen kleinen Pferdefuß hatten, aber den Leuten ging es so schlecht im Ende nicht und die einzigen, die das gestört hat, das wird er natürlich erklären, sind die Amis, deren Land mit Drogen überschwemmt worden ist und das fanden die natürlich überhaupt nicht gut.
Das hat ihn noch nicht mal gestört. Das kommt ja auch raus in der Serie. Das hat ihn noch nicht mal gestört, dass die Drogen ins Land gekommen sind, weil die nicht damit umgehen konnten, das waren halt die irgendwie die Unterschicht oder sowas und die waren den Regierenden egal. Was die halt gestört hat, war, dass Milliarden an US-Dollar nach Kolumbien geflossen sind, was halt wirklich volkswirtschaftlich schon bedenklich ist, wenn du solche Geldmengen einfach mal abziehst und den Wirtschaftskreislauf entziehst. Und da haben die ja speziell in Miami Bedenken gehabt, dass dort eben nicht mehr genügend Geld selbst im Umlauf ist, damit dort investiert wird. Ne?
Genau, und dann zeigen die halt auch immer, das ist halt clever gemacht bei der Serie. Also so Originalaufnahmen von Ronald Reagan und so ein paar Ermittlern, die dann so reingeschnitten werden, die dann dieser Serie halt auch so einen Anstrich von Authentizität geben. Ich meine, man darf natürlich nicht vergessen, es ist eine Serie, da wird sicherlich nicht alles 100% akkurat sein, aber sagen wir mal so, die groben Eckpfeiler, die stimmen dann schon wieder so. Bis zum Casting dieser Figur, Pablo Escobar, das ist gut gemacht. Also wie er gemacht worden ist, wie er aussieht, dann in dieser DEA, Drug Agent. Also sind ja alles Figuren, die es auch tatsächlich gab, die in dem Umfeld gelebt haben. Und auch so dieses ganze weitere Drogen-Medellin-Kartell, das so drumherum sich entspannt hat. Also es ist eine ziemlich clever gemachte Serie, die so diese Elemente von ich sag jetzt mal, Dokumentation aufgreift, aber da halt ein Drama draus macht. Vom Feinsten. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es nicht irgendwie lang. Ich weiß gar nicht, Alex, hast du schon mehr geguckt oder auch bloß die erste Episode?
Nee, ich habe auch nur die erste bis jetzt geschafft, aber hat mich auch direkt vom Anfang an gepackt und ist einfach eine spannend erzählte Geschichte und man bleibt irgendwie dran und auch was er schon gesagt hat, dieses Stilmittel, dass sie halt auf Spanisch sprechen und es bringt so ein bisschen Authentizität rein und und dann halt, dass so ein bisschen Funken, nicht Realität, aber so ein bisschen biografisch, das alles vielleicht aufgebaut ist. Das ist doch sehr spannend gemacht und mir gefällt eben so dieses Thema Drogenbosse und so weiter. Gefällt mir immer ganz gut und das war eigentlich auch wieder so ein Thema, was mich packt und was mich mitnimmt. Und also ich bin auf jeden Fall bei der Serie dran und bin schon gespannt, wie es weitergeht, also wie sie es weiter aufbauen.
Ich weiß nicht, gibt's bei, das hatte Amazon oder war das Netflix? Ich weiß gar nicht, wir hatten eine Pressemitteilung bekommen. Ich glaube, Amazon war das, dass man die Serien jetzt auch offline gucken kann. Weiß einer von euch aus dem Kopf zufällig, ob man bei Netflix das auch irgendwie sich auf die Platte schaufeln kann und dann offline schauen kann, wenn man jetzt irgendwie im Urlaub ist?
Nee, noch nicht. Also bisher war es ja immer Watch Ever nur, jetzt zieht Amazon nach und Netflix, naja, auf kurz oder lang.
Würde ich auch sagen, also wenn die einmal, also anderen beiden Hauptkonkurrenten, ja, Mitkonkurrenten, das gemacht haben, wird das wahrscheinlich bei Netflix früher oder später auch kommen. Anne-Marie.
Ist natürlich große, große Sache. Also das kannst du ja nicht von heute auf morgen entscheiden. Die werden da sicherlich im Hintergrund schon dran arbeiten. Vielleicht hat Amazon denen das jetzt auch vor der Nase so kurz weggeschnappt. Wer weiß.
Wie hat es dir gefallen, Anne-Marie? Ja. Du bist ja nun eine Frau, vielleicht nicht idealerweise für so eine Dokumentation über Drogenbosse und böse Menschen zu haben, oder doch?
Ja, immer. Ich hatte diese auch überhaupt nicht ich eigentlich auf dem Schirm. Ich fand es sehr spannend. Ich fand es echt gut gemacht. Aber im Piloten war noch mein Problem, dass für mich wirkte es wirklich sehr dokumentarisch. Und da dachte ich so, 10 Folgen lang, ob ich das aushalte? Weil die erste Folge ging, glaube ich, auch knapp eine Stunde. Und dann habe ich gleich noch die zweite drangehängt. Das waren dann auch nur noch 45 Minuten. Und da verschiebt sich der Fokus dann auch so ein bisschen. Also wir haben gerade in der ersten Folge, ist ja auch noch zu Beginn viel mit hier La Cucaracha da. Das dann in der zweiten Folge schon fast gar nicht mehr. Es ist fast nur noch Escobar und mehr Fokus auf Steve Murphy, also ja den DEA-Ermittler mit seiner Frau dann. Kommt da noch ein bisschen Background-Story. Und zweite Folge hat mir dann schon noch mehr gefallen und es ging mehr in die serielle Erzählung. Aber die machen trotzdem mit dieser ganzen Geschichte, dass sie auch mal Realbilder zeigen oder kurze Ausschnitte, wie du gerade schon gesagt hast, mit Reagan und sowas. Das bleibt da immer noch erhalten, aber hat mir für meinen Geschmack dann die zweite Folge sogar besser gefallen und wurde da auch schon spannender und ich gucke auf jeden Fall auch weiter. Also ich bin da sehr hooked, wie man so schön sagt, und freue mich, dass Netflix, also dass eine Netflix-Serie ist und alles sofort verfügbar. Und werde auf jeden Fall mal reinschauen, bin da aber ganz bei dir, Daniel, dass ich eigentlich glaube, also keine Ahnung, wie das Ganze endet und wie weit die Geschichte jetzt noch fortschreitet, wie viel sie aus Escobars Leben zeigen werden, aber jetzt habe ich eigentlich eher im Gefühl, so eine Staffel wäre toll, hoffentlich machen sie es alles so, wie wir uns das erhoffen, aber dann ist auch gut, also dann nicht noch elendig weiter ausreizen.
Fände ich persönlich ja auch nicht schlecht, wie gesagt, weil das meistens dann dazu führt, dass man sagt, okay, wenn man eine so eine Mini-Staffel hat, dass man dann auch das irgendwie geschickter timen kann, nicht in die Länge zieht und dadurch wird es wahrscheinlich interessanter, hoffe ich zumindest. Also mir gefällt es auch sehr gut, ich bleibe da auch dran. Ist halt überraschend, wir hatten ja auch in den Kommentaren zum letzten Podcast immer wieder so den Hinweis, dass es manchmal so Serien gibt, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so attraktiv erscheinen, wo es sich dann aber doch lohnt, reinzugucken, und Narcos ist auf alle Fälle eine. Annemarie, hattest du die persönlich also vorher schon auf dem Radar? Hättest du auch so, auch also, ohne den Podcast reingeschaut?
Ja, also ich hatte sie auf dem Radar, dass sie kommen würde bei Netflix, aber ich wusste auch gar nicht, worum es geht. Also ich wusste nur, Netflix, neue Serie, okay, die ist per se schon mal irgendwie auf unserer Liste. Aber dass jetzt Escobar ist und alles, da empfand ich auch die Werbung von Netflix, ist ja immer gerade so in Berlin in der Stadt, sehr prägnant. Also siehst du echt an jeder Bushaltestelle die Plakate und hier war das zumindest meiner Erinnerung nach super spät. Also das kam Freitag raus und irgendwie Donnerstag habe ich erst die ersten Plakate gesehen und ich habe irgendwie so ein Gefühl, bei den letzten Serien war es immer schon mindestens 2 Wochen vorher. Deshalb war das noch nicht ganz so da bei mir.
Also Narcos von uns wirklich ein ganz heißer Tipp, ist auch innerhalb der Teamwertung, könnt ihr nachher auf fortsetzungfolgt.net zum Blogbeitrag zu diesem Podcast auch nochmal nachschauen. Also sehr, sehr hoch bewertet worden, kommt richtig gut an, macht Spaß. Alex, wie bist du eigentlich, ganz kurz, Alex, wie bist du eigentlich drauf gekommen?
Ja, durch einen Artikel auf Spiegel Online, die hatten darüber berichtet, dass es halt da so eine Pseudo-Reportage gibt über Escobar. Und dann habe ich direkt mal geguckt auf Netflix.
Annemarie, du wolltest auch noch was dazu sagen?
Ja, genau. Falls für die Game of Thrones Fans, die jetzt noch nicht ganz so dabei sind, die noch irgendwie so einen Anreiz brauchen, eine der größeren Rollen spielt auch Pedro Pascal, der Oberyn war bei Game of Thrones. Wer den gern wiedersehen möchte, ja, der ist da auch mit dabei. Jetzt müsst ihr sagen, ach ja, stimmt ja.
Wenn ich jetzt das geguckt hätte, müssten dann die beiden anderen Jungs im Team.
Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen in der ersten Folge, oder?
Doch.
Ja? Oberyn Martell.
Ja, aber ich finde, ein bisschen älter schon geworden, gefühlt.
Oder auf älter gemacht, man weiß es nicht. Also ist ja sowieso, das ganze Flair ist ja, wann ist das eigentlich? Anfang der, jetzt stehe ich mich auf den Schlauch. 70er, Anfang der 70er, ne? Ja. Oder noch früher. Und das ist auch das Coole bei dieser Serie. Also man hat so dieses leichte Flair.
Retro-Gefühl.
Ja, so ein Retro-Look. Also man würde wirklich live dabei sein und die Leute verfolgen. Es wirkt auch alles vom Setting her so. Also nicht so gekünstelt auf alt gemacht, sondern halt so wirklich so schön fließend. Auch so ganz am Anfang dachte ich ja, als die DEA-Agenten dem hinterherrennen, dass das so ein bisschen auf funny gemacht wird, weil die dann so sagen, ah, den Flipflops, die mit ihren Marihuana da durch die Gegend rennen, und dann sieht das aus wie so ein, ja, so ein etwas seltsam anmutender Polizeiverschnitt, aber das relativiert sich schnell und wird dann wirklich zu einer packenden, schönen Serie. Also Narcos von uns kann wirklich wärmstens empfohlen werden.
Und wer dann die ganze erste Staffel gesehen hat auf Netflix, kann sich auf den 1. Oktober freuen. Dann startet in Deutschland der Film Sisario, der sich mit dem Thema auch beschäftigt. Den hatte Luise schon in der Pressevorführung für den Kinocast. Und da spielen Emily Blunt, Benicio del Toro und Josh Brolin mit, also durchaus bekannte Darsteller. Und sie fanden ihn richtig gut, sehr spannend, gut gemacht. Und sie hat jetzt auch die ersten zwei Folgen Narcos mitgeguckt und sagt so schön, wie man so schön sagt, wem die Serie gefällt, wird der Film auch gefallen. Also da noch ein Bonustipp.
Sehr gut. Dann kommen wir zu den deutschen News. Endlich gibt es quasi einen Sendestart One Heroes Reborn.
Ja, also doch, Reborn.
Reborn starten wird und das ist gar nicht mehr allzu lang hin.
Genau, also in den USA bei NBC am 24.09. schon, also ja wirklich 3 Wochen, überhaupt nicht mehr lange hin. Und die deutschen Zuschauer müssen auch nicht allzu lang warten, dann am 6.10., also ja 2 Wochen später, auf Sci-Fi. Dann auch sowohl im Original als auch in der Übersetzung.
Ich wollte ja erst noch.
Ich muss sagen, ich bin gespannt.
Ich wollte gerade sagen, ich wollte ja erst noch die 5. Staffel zu Ende gucken, irgendwie, aber irgendwie, auch glaube ich nicht, dass ich bis dahin schaffe, aber ich werde trotzdem reinschauen in den Piloten, bin gespannt, ob der einen nochmal, ob es nochmal gelingt, einen so zu packen wie damals Heroes 1. Staffel, denn das war ja schon mal ein ganz großer Einstieg.
Gab es 5 Staffeln?
Ich dachte ja, da war es die 4. Der Schluss war und das ist jetzt quasi die 5. Ja, eins von beiden.
Moment, ich recherchiere.
4 Staffeln gab es, Annemarie. Ich war schneller.
Ja, gut. Sehr schön. Dann habe ich noch eine kurze andere deutsche News. Lindenstraße.
Yeah.
Eine meiner liebsten deutschen Serien.
Was gibt's denn da für News, Annemarie? Was gibt's denn da für News? Sag's uns.
Ja, und zwar die Lindenstraße läuft dieses Jahr schon im 30. Jahr. Also das muss man der Produktion erstmal nachmachen. Und die hatten jetzt eine ganz tolle Pressekonferenz und ja, haben ganz viele News rausgehauen, die eigentlich nur eine. Und zwar, ja, anlässlich des 30. Jubiläums wird es in diesem Jahr das erste Mal eine Live-Folge geben. Das heißt, am 6.12., also ist noch ein bisschen hin, bis zum Nikolaustag, wird tatsächlich live eine Folge gespielt und so in die ARD übertragen. Kenne ich bisher ja nur aus US-Serien. Ich glaube, Undateable hatte das jetzt schon 2-mal gemacht. Finde ich ja immer toll. Hot in Cleveland hat das öfter gemacht. Aber eher, ja, ich kenne das eher aus Comedy-Serien und nicht bei so einer, ja,
Familie. Aber wie soll das funktionieren? Dann ist ein begrenzter Set oder dann, ich meine, Lindenstraße ist ja, so ein
genau,
Set,
die, ja, das ziemlich groß die, ist. Ja, 4 Sets dann, also 4 Schauplätze. Die wollen sogar die Musik, die ja immer im Hintergrund läuft, live einspielen lassen. Und ja, und anstatt der regulären Laufzeit von 30 Minuten werden es sogar 40 Minuten. Und da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich wirklich schon drauf. Ich werde dann natürlich berichten, damit ihr alle auf dem Laufenden seid, was da passiert. Und ja, finde ich eine coole Idee. Einschaltquotenmäßig haben die es auf jeden Fall nötig, mal ein bisschen PR zu machen und wieder ein größeres Publikum anzulocken, weil in den letzten Jahren ging es, also ich verfolge das jetzt nicht so explizit, aber schon ganz schön zurück. Und ja, also mir würde auf jeden Fall sonntags was fehlen, wenn es die Lindenstraße nicht mehr gäbe. Muss ich mich ja jetzt wirklich mal outen. Und finde ich cool, freue ich mich drauf, bin ich gespannt.
Erik, du hast auch noch ein paar deutsche News.
Ja, genau. Die eine habt ihr jetzt schon vorweggenommen. Dann gibt's ja diesen Sender I, Ausrufezeichen, Annemarie, ihr Lieblingssender wahrscheinlich, wo es immer Gossip über
Entertainment, yeah!
Genau, Prominente und man sieht wahrscheinlich die Annemarie auch immer mal durchs Bild laufen auf irgendwelchen roten Teppichen. Die versuchen sich jetzt zum ersten Mal an einer Serie, also nicht nur dieses ganze Scripted Reality, was sie sonst so im Programm haben mit Keeping Up the Kardashians und sonst was alles und Jersey Shore oder wie das heißt, sondern die nehmen jetzt eine Serie ins Programm, die heißt Lipstick Jungle. Irgendwie kann ich mich erinnern, da hat man schon mal irgendwann drüber geredet, ja, und ist jetzt keine eigenproduzierte Serie, aber sie versuchen es halt jetzt zum ersten Mal mit einer richtigen Serie. Annemarie, weißt du noch, was Lipstick Jungle war? Das ist doch eher so dein Bereich, oder?
Ja, aber das ist doch schon 5 Jahre oder so her.
Ja, ja. Hast du auch mal besprochen irgendwann? Also vom Namen her kommt
das
auch bekannt
vor. Wie heißt sie denn? Kim Raver oder so, die bei 24 mitgespielt hat. Und also es war irgendwie um 4 erwachsene Frauen schon jenseits der 40, die teilweise verheiratet waren, Affären hatten. Ich weiß nicht. Also ich glaube, rückblickend war das eine ganz schöne Quatschserie.
Gab auch nur 2 Staffeln und 2008 kam das Ding zum ersten Mal raus.
Okay.
Ja, naja, 5 Jahre.
Dann gibt es ja noch, man muss ja nicht unbedingt E-Entertainment gucken. Es startet nämlich ein neuer Sender, ein neuer Pro7Sat1-Sender. Pro7Sat1 hat nämlich jetzt übrigens so ein bisschen so die Auswertung der Sommer-Einschaltquoten bekannt gegeben und da hat speziell Pro7 ProSieben und Sat1, die haben da richtig gute Marktanteile gesichert, während es da den anderen Gruppen hier, RTL-Gruppe, ging es nicht so gut jetzt im Sommer. Die haben
Sat1 hat ja allein durch Promi Big Brother in den 2 Wochen mega Quoten eingefahren. Und Six ja auch, die hatten diese Aftershow Late Night von Promi Big Brother und die haben fantastische Quoten. Also für diesen kleinen Sender richtig gut gelaufen.
Und du hast es gesehen, Ann-Marie?
Ja, ab und zu. Es kommt ja immer viel zu spät.
Ich brauche doch meinen Schlaf. Ich war da gerade im Urlaub und ich habe diesen Hashtag gemutet, weil mir das auf den Senkel ging. Dann. jedenfalls Pro7Sat1, sie starten einen neuen Sender. Der wird den Namen tragen Puls 8. Und wer Satellitenantenne hat, wie ich zum Beispiel, der wird auch den Sender Puls 4 kennen. Denn Puls 4 ist die Pro7Sat1-Variante für Österreich. Und dort, da schaue ich manchmal rein, das ist nicht schlecht gemacht. Also es kommen sehr viele topaktuelle Filme, sehr viele gute Serien auch. Ist eine gute Mischung. Also ich würde sagen, ein besseres Pro7 ist dieses Puls 4. Also und nicht so viel Werbung, bei weitem nicht so viel. Und ich finde das, also diesen Puls 4 finde ich echt gut. Wenn die Puls 8 ein ähnliches Konzept für Deutschland verfolgen wollen, kann ich das nur unterschreiben. Also das wird, denke ich mal, gut funktionieren. Obwohl sie sich wahrscheinlich selber dann ein bisschen Marktanteile wegnehmen. Aber ja, gut, es bleibt ja in der Gruppe. Dann wird Amazon noch eine neue Serie produzieren. Die wird den Titel tragen Tut. Ja, das, was das Auto macht, nämlich Tut. Aber es geht um Tutanchamun, um den Pharao im alten Ägypten. Und wird am 28. August, das ist jetzt schon vor 2-3 Tagen passiert, feiert Premiere in Deutschland und Österreich. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber Ben Kingsley spielt da mit und ist wohl eine ziemlich fette Produktion. Also haben sie sich richtig was kosten lassen. Weiß nicht, vielleicht gucken wir da irgendwann mal rein und besprechen es mal. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so das Thema, was jetzt jeden von uns so vom Hocker reißt, oder?
Das Problem ist, glaube ich, so grundsätzlich mag ich so Geschichten mit diesen Pharaonen sehr gern. Was hier wieder das Problem ist, in Anführungszeichen, ist, dass es wieder sehr dokumentarisch und vielleicht so getragen und langweilig rüberkommt. Du hast schon gesagt, es ist ja bloß eine Miniserie, ich glaube, 6 Episoden, jeweils so 45 Minuten Laufzeit, ist wieder im Prime Instant Video Dings enthalten, Ben Kingsley in der Hauptrolle. Ich glaube, ich werde mal reinschauen, oder wir werden vielleicht mal reinschauen. Also wenn es nicht zu sehr geschichtlich orientiert ist, dann könnte das vielleicht was werden, aber ist ja auch relativ kurz dann im Endeffekt.
Aber ganz kurz, also das ist jetzt aber keine Amazon-Produktion, die lief schon in den USA bei, ach, ist das denn? Na, hier, Spike TV, also es hat jetzt einfach nur die, Amazon hat nur die Rechte für die Ausstrahlung.
Ach so.
Die haben ansonsten mit der Produktion nichts zu tun.
Weil die das so beworben hatten, dass ich dachte schon irgendwo drin, dass das Ben Kingsley halt dafür gewonnen haben, aber naja, gut, vielleicht ist es so eine Co-Produktion.
Ja, also man kann das ja so bewerben, na klar, aber die lief schon vor ein paar Monaten in den USA, weil die hatte ich auch schon mal, dann dachte ich, oh nee, das ist nicht mein Thema, die will ich nicht auf die Liste.
Aber hast du schon mal reingeguckt, also grundsätzlich so, oder?
Nee, da okay. Dachte ich, nee.
Naja, also wie gesagt, falls einer der Hörer da schon mal reingeguckt hat und sagt, ey, das ist auch wieder eine dieser Serien, wo man sagt, ach nee, irgendwie das Thema und der Trailer wirkt alles ein bisschen langweilig und es entwickelt sich dann ganz anders, dann einfach mal reinschreiben in die Kommentare, dann werden wir es auf alle Fälle aufgreifen. Ansonsten muss einer im Team mit den sauren Apfel beißen und einfach mal reinschauen, ob wir es nun besprechen oder nicht. Gut, dann
sollte... Das ist ja wie Game of Thrones.
Man weiß es nicht, ne? Nur in Ägypten.
Die da ständig blank und... geht's los.
Ja, wir gucken ja noch Serien nur deswegen. Ne? Also
da wackelt die Pyramide.
Wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, hatte das jetzt nur ein Hörer in den Kommentaren uns empfohlen, beziehungsweise hatte ich eine E-Mail bekommen. Jedenfalls, wie auch immer, einer der Hörer hatte uns darauf hingewiesen, Odd Couple, sollten wir uns doch mal anschauen und besprechen.
Ich glaube, in den Kommentaren.
Ach, in den Kommentaren. Es gibt 2 Dinge dazu, wie gesagt, ich hatte ja schon in der Anmoderation gesagt, also The Odd Couple kam mir gar nicht so bekannt vor, dass ich sagte, hey, es ist nämlich ein Remake aus den 70ern. Und dann hatte ich kurz gegoogelt und dachte mir, Menschenskinder. Doch, die beiden kennst du. Da spielt nämlich Jack Klugman und Tony Randall mit. Und die hatten so eine, ja, ich sag es mal, vor ihrer Zeit so eine Art Männer-WG, wobei einer wirklich so derjenige war, der so alle 7 Grade sein ließ und der andere eben mehr so der Abteil strickte, dann die ganze Sache aufgepoliert hatte. Nicht, dass man denkt, das waren vielleicht auch so ein Pärchen, das zusammengelebt hat. Nein, das war wirklich eine Männer-WG, die quasi sich so mehr so arrangiert hat, die aber sehr gut harmonisiert haben. Ich habe diese Serie auch gefühlt, wahrscheinlich in den nächsten Wiederholungen nie so am Stück geguckt, aber immer mit sehr starkem Interesse. Ich würde fast vermuten, lief früher sicherlich so auf Sat.1 oder RTL so am Block, wo man dann jeden Tag so, weiß ich, ein, zwei Folgen gucken konnte und da konnte man schon einiges wegschauen. Jetzt ist es neu aufbereitet worden. Und zwar, und das finde ich dann so interessant, wenn man sich diesen Opening-Trailer anschaut, steht dann entwickelt von Matthew Perry und Danny Jacobs, wobei Matthew Perry wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt sein dürften. Anne-Marie, woher?
Chandler!
Aus
Friends.
Genau.
Oder Mr. Sunshine oder... Ach, wie all diese kurzlebigen Serien hießen, in denen er sein Glück versucht hat und die alle nach einer Staffel abgesetzt wurden.
Wobei das aber, glaube ich, manchmal auch an ihm so ein bisschen lag. Und da war ich hatte dann so zum Podcast im Vorfeld schon mal ein bisschen geguckt und da gab es so ein paar Berichte und da war ich so ein bisschen erschreckt, wie, ich sage es mal, in diesen Einspielern, wie, ich sage es mal, aufgedunsen im Gesicht, der ein bisschen aussah. Er sah jedenfalls nicht sehr vorteilhaft aus, aber in der Serie haben sie es irgendwie geschafft, durch Make-up, wie auch immer, oder Kameraeinstellungen, das so hinzubekommen, dass man davon eigentlich nicht sieht, also nur im Gesicht aufgedunsen. Und es spielt mit diesem gleichen Klischee. Also wir haben auf der einen Seite Matthew Perry, der in der Serie den, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, wen verkörpert er eigentlich? Oscar Madison. Oscar. Also das sind die gleichen Namen auch wie in der Originalserie, Oscar Madison und Felix Unger. Und er ist so der Lebemann, der Sportreporter, der neumodisch zu Hause seine Radioshow in Unterhosen moderiert und hat unendlich viel Geld verdient. Nebenbei noch so ein bisschen Ghostwriter für den einen oder anderen Sportstar ist und eigentlich so keinen richtigen Bock hat, aber die Bücher dann halt doch irgendwie runterschrubbt, damit er das Geld bekommt, weil dann dort ein bisschen was fehlt. Und ansonsten ist er halt wirklich so ein Sonnyboy, der versucht, die ein oder andere anzubaggern und lebt so in den Tag hinein. Man könnte es vielleicht so ein bisschen wie hieß dieser Film, About a Boy, wo der auch der genug Geld hat und eigentlich nichts machen muss. Hier ist es so ein bisschen ähnlich. Tolles Penthouse, tolle Wohnung, sieht nur aus wie Sau und dann kommt es, wie es kommen muss. Er hat einen Freund, den er, ich sage es mal aus Uni-Zeiten oder aus der Schule schon kennt, eben diesen Felix Unger gespielt von Thomas Lennon, glaube ich. Und der wiederum ist eigentlich nur Fotograf und hat aber auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, ich glaube, kommt es eigentlich in der Serie irgendwie raus, Anne-Marie, ob er vom anderen Ufer ist, um das mal nett auszudrücken.
Der hat doch eine Frau.
Ja, der hat eine Frau, aber er wirkt halt immer irgendwie, also das ist genau das Problem. Er hat eine Frau, er wird von ihr verlassen, er wirkt aber auch eher so ein bisschen wie, als wenn er eben dem gleichen Geschlecht zugetan wird. Das ist keine Kritik und kein Vorurteil, aber er hat so ein bisschen eine Figur, so ein bisschen ein mütterliches Wesen. Er trägt seine Frau gerne.
Das ist schon ganz schön Vorteil, Daniel.
Ja, das kann schon sein, aber es wirkt halt so. Entschuldigung, ich kann ja nur das wiedergeben, was ich so empfinde. Ist ja ohne Wert, ist ja wertungsneutral, ist ja nicht negativ für mich. Oder ist es negativ für dich, Anne-Marie?
Naja.
Okay, naja. Also, wie auch immer. Er ist halt so, fliegt zu Hause raus, kommt zu eben diesem Oscar Madison, gespielt von Matthew Perry, und sagt, hier, pass auf, bin gerade verlassen worden. Und komischerweise, und den Schnitt habe ich nicht ganz nachvollziehen können, der war so ein bisschen das Einzige, was so ein bisschen unlogisch für mich war. Aufgrund der früheren Beziehung sagt Matthew Perry, also Oscar Madison, komm, dann zieh doch bei mir ein, ist okay, kannst eine Weile bei mir wohnen. Und dann hat man so einen Schwenk, so einen Cut, und schlagartig ist diese ganze Bude natürlich aufgeräumt und wieder ordentlich, und es kommt dann ein zum anderen. Also diese Figur versucht natürlich irgendwie, ich sage jetzt mal, die Rolle der Ehefrau zu übernehmen, macht alles, und während des Pokerabends bereitet er so kleine, ich sage, Häppchen vor. Also alles toll gemacht, aber die ganze Männeratmosphäre geht eben drauf, und dann spielen sie auch nicht Poker, sondern flüchten aus diesem ganzen Raum, und es kommt so eine seltsame Situationskomik auf. Und manchmal hat man halt so diesen Vorteil, dann ist diese etwas, ich sage es mal, weibliche Figur oder etwas mütterliche Figur die bessere. Also wenn es dann darum geht, die Mädels abzuschleppen, dann landen sie dann am Ende doch bei Felix Unger, dem eigentlich nicht so attraktiven. Und Matthew Perry, der so als Frauenheld da kommen will, der geht in dem Fall leer aus. Und er ist nicht nur Fotograf, sondern hat auch leicht, weil er halt schon gefühlte 10 Jahre in Therapie ist mit seiner Frau, hat natürlich dann auch so ein Hobby-Anklang von Shrink, Psychiater, und lebt das aus und lebt das in seinen Bildern aus. Und er versucht, die Bilder halt auch so zu machen, dass sie halt irgendwas aussagen, bedeutungsvoll sind. Und da gibt es einige relativ lustige Momente. Für mich war diese Serie insofern eine tolle Gelegenheit zu sehen, dass man dieses Thema einer alten Serie doch nochmal aufgreifen kann und dabei eben sie nicht nur stupide nachspielt. Ich weiß zwar trotzdem nicht, inwiefern erst Matthew Perry und dieser Danny Jacobs da die neu entwickelt haben, aber wahrscheinlich ging es dann einfach so um das Schreiben der Sketche. In Amerika ist sie auch relativ erfolgreich, denn sie ist bereits für eine zweite Staffel verlängert worden. Diese Serie lief bereits Anfang des Jahres an, die ist bei uns, also zumindest bei mir, ich bin überrascht, dass Anne-Marie sie nicht schon viel früher angeschleppt hat, wegen Matthew Perry, komplett unter dem Radar gelaufen. Erst durch den Hörer ist mir überhaupt aufgefallen, dass es diese Serie gibt, denn wer sie jetzt anschauen will, der kann die ersten, ich glaube es waren 10 Episoden oder 12 Episoden, direkt mehr oder weniger am Stück gucken, denn die erste Staffel ist bereits ausgestrahlt worden, die zweite Staffel, ich weiß, fängt die jetzt im Herbst an, Anne-Marie, weißt du das aus dem Kopf oder dauert das bis nächstes Frühjahr?
Nächstes Jahr dann erst.
Okay, nächstes Frühjahr. Angenehm, positiv überrascht. Also wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe bereits die ersten 3 Folgen gesehen und werde auch den Rest mir anschauen. Ist irgendwie ganz nett, so eine Männerwirtschaft mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Matthew Perry in dem Fall wirklich sehr sympathisch, also sympathisch in Anführungszeichen für seinen Charakter. Und auch dieser Felix Unger, der so, ich sage jetzt mal, so ein bisschen abteilt ist, gefällt mir auch sehr gut. Und gerade diese zwei unterschiedlichen Charaktere, die immer wieder aufeinander prallen, eben wie damals die beiden Originalschauspieler, Jack Klugman und Tony Randall, die passen einfach gut zusammen. Die spiegeln dieses Flair wieder und das fängt diese Serie gut ein. Anne-Marie, 2 Fragen und dann darfst du deinen Kommentar zu dieser Serie ablassen. Bei The Odd Couples, warum hast du Matthew Perry, also die Serie, nicht früher aufgegriffen oder hast du sie schon mal gesehen und fandst die so schlecht, dass wir die denn doch nicht besprechen sollten erst?
Ja, zweiteres. Also, naja, ich habe direkt, als es startete, irgendwann im, weiß nicht, Frühjahr.
Im Mai, ich glaube Anfang des Jahres.
Ja, genau, die ersten 2 Folgen gesehen, natürlich in heller Aufruhr und Vorfreude auf der neuen Serie mit Matthew Perry. Und ja, mich hat es halt eigentlich nicht so gepackt. Also es ist ganz nett. Ja, eigentlich, wie du es jetzt erzählst, klingt das auch super toll, aber ich glaube so, ja, nein, voll gut, aber ich glaube, so empfand ich es nicht. Es war echt nett und die beiden Matthew Perry und Thomas Lennon haben gut harmoniert. Ich hatte jetzt, also klar kenne ich auch die alte Serie, aber ich hatte es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, was da jetzt an expliziten Stories lief und wie da jetzt die Charakterentwicklung war und alles. Also ich weiß, Matthew Perry war zum Start der Serie auch in diversen Talkshows in den USA und hatte dann irgendwelche Ausschnitte und da war auch irgendein Gag, also in den Ausschnitten, und er hat gesagt, genauso haben wir das jetzt übernommen und das haben alle da total abgefeiert. Vielleicht fehlt mir da tatsächlich die Verbindung. Es ist ganz nett und ich freue mich für Matthew Perry, dass es da jetzt endlich mal eine zweite Staffel geht, nachdem er, ich glaube, 3 Serien hatte, die nach ein paar Folgen immer schon ausgebremst wurden. Aber es ist halt, es packt mich überhaupt nicht, dass ich da weiter gucken würde. Ich fand es jetzt nicht sonderlich witzig. Es war okay, aber nicht, dass ich sage, okay, da ziehe ich mir jetzt die erste Staffel rein und freue mich auf die zweite. Ich fand es echt schön, Nicole Yvette Brown zu sehen.
Von Community.
Die ja bei Community dabei war, und Lindsay Sloan, die beiden Schauspielerinnen mag ich ganz gerne, aber es war halt echt nichts. Es ist okay, und wer Matthew Perry mag, wer The Odd Couple mochte, die alte Serie, kann auf jeden Fall reinschauen, und wer dann begeistert ist, auf jeden Fall weitergucken, das ist toll, aber für mich war es halt echt, und deshalb habe ich die Serie auch nie hier für den Podcast aufgenommen, weil ich jetzt auch nicht gedacht hätte, dass du und auch Erik, wie ich gesehen habe, da so begeistert oder so enthusiastisch seid. Ja, also leider bei mir so Mittelmaß nur. Also, es ist schlecht, kein Fall, aber die Gags waren jetzt nicht so, dass ich da saß und Tränen gelacht habe. Aber es war auch nicht schlecht. Es ist Mittelmaß, ja. Ist okay. Ich freue mich, wie schon gesagt. Aber ja,
nicht
ich stehe da
Ding.
Jetzt nicht so cheering dahinter und finde es geil. So ist es leider nicht.
Das Interessante, du hast es schon angekündigt, bei Erik hatte ich auch eher gedacht, dass er es verreist. Er sagt auch, also in seiner Erwartung, dass es eben ein banaler Comedy-Mist ist. Und so bin ich nicht rangegangen, aber so hätte ich gedacht, wertet er es nachher. Du warst dann auch positiv angetan von der Serie, Erik, oder?
Ja, also ich dachte erst, das ist bestimmt irgendwelcher Käse. Aber irgendwie fehlt mir momentan gerade so eine 20-Minuten-Comedy-Serie, nachdem jetzt unsere Top-Serie The McCarthys leider eingestellt wurde. Also wir waren ja die einzigen 2 Zuschauer. Aber beziehungsweise wir haben es ja noch nicht mal offiziell, sondern nur über den Proxy da geschaut. Das lief ja noch nicht mal hier in Deutschland, oder? Läuft das irgendwo?
Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich.
Also wenn das irgendwo läuft, dann mache ich alle meine Fernseher an. Nee, es geht ja nicht. Ich brauche so eine Zählbox. Kann jemand so eine Zählbox? Da gab es doch mal die Folge von Alf, wo der die Zählungen manipuliert hatte. Das müsste man mal tun, vielleicht. Kann man da ein bisschen Druck aus Deutschland dass die weiter produziert wird. Ja, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn. Mir fehlt halt irgendwie gerade so eine 20-Minuten-Comedy-Serie für zwischendurch und da hat es irgendwie gerade so genau reingepasst. Das war so ein locker, flockiger Humor, der jetzt nicht irgendwie besonders wehgetan hat und nix war jetzt nicht peinlich und war sehr, sehr nett gemacht. Matthew Perry ist einfach eine coole Socke, der kann es irgendwie immer noch. Den habe ich ja auch in diesem einen Film, hieß der Keine halben Sachen oder sowas, hatte ich den ja mal im Kino gesehen. Da war eigentlich auch ganz gut.
Das war der mit Bruce Willis, ne?
Genau, wo der da so in Therapie geht, was ein bisschen Abklatsch war von diesem anderen Film mit Robert De Niro da, wo der auch als Mafia-Boss da auf sich in Therapie begibt, aber egal. Passt wunderbar, also auch die Leute. Ich würde noch viel lieber auch ein bisschen mehr von den Nebencharakteren sehen, von dem einen dicken Typen da, der da zum Fußball gucken oder was haben die da geguckt, weiß nicht, da zu denen vorbeikam und den anderen. Ich dachte eigentlich, dass die alle zusammen irgendwie wohnen, aber dass die, oder wie ist denn das, kommen die alle noch zusammen oder?
Nee, das sind bloß Freunde,
die man bekommen. Ich habe nur die ersten zwei
Folgen geguckt. Nee, ach so, die sind nur okay. Freunde, die tauchen immer wieder mal auf. Da taucht auch der, den Namen habe ich da nicht bei Hand, also so einer, der auch
sich andere in die Badewanne legt mit auftaucht.
Bitte?
Eine legt sich in die Badewanne bei denen zum Schlafen und so. Das ist ja ein krasser Typ, der da. Und der andere halt, der Dicke. Ist schon, also die Nebencharaktere sind auch unglaublich witzig, finde ich. Also auch die Wortgefechte, die sich dann liefern, ne? Herrlich.
Achso, den ich meine, ist Dave Foley und den kenne ich noch von Radio Shack oder Radio's New Life, also eine Serie, wo er in so einer News Radio, wo er dann quasi so diesen Chef dieser Radiostation gespielt hat. Und seitdem ist er in ganz, ganz vielen Sitcoms immer mal wieder dabei, den man so vom Ansehen her sicherlich kennt. Und bei The Odd Couple hat er so eine immer wieder auftauchende Rolle. Also finde ich schon ganz cool, den Typen, auch wenn der ein bisschen...
Welche Folge ich ja auch eigentlich auch noch gucken wollte, in irgendeiner Folge spielt noch Lauren Graham mit, die ja die Lorelei Gilmore aus den Gilmore Girls war und ist ja auch die Ex-Freundin von Matthew Perry. Das wollte ich mir eigentlich gerne noch angucken, das habe ich irgendwie verpeilt. Und Weird Al Yankovic spielt auch eine Folge mit. Also Erik, wenn dir das jetzt gefällt, dann guck mal auf jeden Fall weiter. Und
ich guck da weiter,
ja. Ja.
Das Interessante, diese Lauren Graham spielt ja in der Serie nachher auch die Ex-Frau von Oscar. Also passt so ein bisschen.
Aber ich traue immer noch den McCarthys nach. Das irgendwie, du auch, Daniel, oder?
Ja, also nee, ich fand das auch sehr gut. Aber wie gesagt, ich bin jetzt mittlerweile gewohnt, dass meine ganzen Bar-Serien und Dingsbums-Serien immer irgendwie abgesetzt werden.
Ja, der hat eine zweite Staffel hier, ne?
Also. Bitte? Ja, die hat eine zweite Staffel, ja. Aber die hat, also ich finde, im Verhältnis zu den McCarthys fehlt ja noch ein bisschen was. Also ist
ja,
noch so, aber
da fehlt noch ein bisschen so dieser... Ja,
die Chemie zwischen den Charakteren oder so
wahrscheinlich. McCarthys, die hatten teilweise so einen fiesen Humor, der zum Beispiel auch bei It's Always Sunny in Philadelphia oder bei Arrested Development ist, wo halt wirklich einer gegen den anderen Witze macht oder sowas. Das hast du halt hier nicht. Hier sind sie halt irgendwie, ist alles sehr seicht, aber ist sehr nett.
Genau. Also ist auf alle Fälle eine Serie, die man mal gucken kann, wenn man ein leichtes Genre mag, wenn man vielleicht das Original kennt. Und ist man eigentlich auch nicht enttäuscht. Wie gesagt, ich habe ja dieses Original geguckt und gemocht und in dem Fall passt das wirklich. Das trifft so diesen Ton, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt jetzt. Und aber frisch und neu und anders und wie gesagt, eine ganze Menge interessanter Nebendarsteller, die hier noch auftauchen und kommen werden. Ist ja nicht viel. 20 Minuten mal 12 Episoden, da ist man auch relativ schnell durch. So, jetzt kommen wir zu diesem Zeitreisen-Phänomen. Wir hatten im letzten Podcast ja ein Gewinnspiel. Es gab zweimal den TV Fire Stick von Amazon zu gewinnen. Und da das Gewinnspiel bis Donnerstagabend läuft und der Podcast am Freitag rausnimmt und wir schon vorher aufnehmen, ist die Auslosung dann einfach nochmal kurzfristig hineingeschnitten worden. Und wir haben, ihr wisst ja nun, Erik und Alex haben gewonnen. Die werden natürlich dann entsprechend jubeln. Anne-Marie, guten Morgen. Wir sind jetzt hier du tun so. Du bist ja schon 2 Stunden wach, weiß ich doch. Nein, Quatsch. Also wir müssen jetzt möglichst innerhalb der nächsten 5 bis 10 Minuten die Auslösung vonstatten bekommen. Es sind relativ viele Kommentare. Wir haben eine relativ lange Liste gemacht. Ich wollte es ja ganz knapp einfach nur auslosen, aber nein, du wolltest noch ein bisschen den einen oder anderen hervorheben von den Kommentaren.
Genau, so, jetzt habe ich kurz mein Mikro hier mal geändert, dass ich schon mal den Knopf drücken muss. Genau, ja, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und vor allem für die, die nicht einfach nur Serie genannt haben, sondern noch ein bisschen was dazu. Wir hatten vorhin schon kurz geredet. Unser Lieblingskommentar, glaube ich, Daniel, war der schon vom Wochenende von Uschi Glas.
Der Uschi Glas, das darf man nicht ver...
Genau, also sie hat nochmal Daniel gelobt, dass du in der letzten Folge nur zweimal, das soll es dann auch gewesen sein, gesagt hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das noch nicht aufgefallen.
Mir auch nicht, und ich höre das Ding ja mindestens, also während der Aufnahme einmal an und beim Schneiden, aber ich glaube dir jetzt einfach mal, Uschi, und...
Ich glaube, also was ich weiß, dass du immer ganz schnell dann nach einer Serie das Thema abschließen willst, aber jetzt explizit den Satz hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber ich
werde mir... Was soll es dann auch dazu gewesen sein, Anne-Marie? Bitte.
Nee, ansonsten also super viele Serien, die ihr gerne, also oder die ihr genannt habt, die ihr gerne per Stick dann auf eurem Fernsehgerät schauen wollt. Game of Thrones wurde genannt, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt bei Amazon gibt.
Gibt es, muss man aber bezahlen.
Alf, Miami Vice, dann jemand hier, der Rolf hat geschrieben, ich würde gerne die zweite Staffel von Bosch sehen. Hatten wir ja, glaube ich, auch mal besprochen.
Da war ja Alex auch so ein sehr großer Freund davon. Und das Interessante, da gab es auch die ein oder andere Serie als zum anderen Pretender, wo ich mir sagen musste, der hatte einer, ich weiß gar nicht, wer es genau das war, er meinte, das wäre eine der besten Serien ever. Und da fiel mir wieder ein, dass das auch eine der ersten englischen Serien war, die ich damals noch auf diesem NBC Europe im Original im Kabelfernsehen gucken konnte, was es ja auch lange schon nicht mehr gibt. Also NBC Europe, keine Ahnung. Weiß der Teufel.
Ja, und dann noch sowas wie Suits. Ich weiß gar nicht, das hast du auch geguckt, oder?
Das gucke ich immer noch. Da hatte ich sogar die letzte Staffel, also die nicht die letzte, glaube ich, die dritte Staffel. Mittlerweile läuft die fünfte und die dritte Staffel gibt es auf Netflix. Und ich warte darauf, dass irgendwann die vierte noch kommt. Irgendwie würde ich die dann gerne weitergucken.
Stimmt, es war ja auch so, dass man mit dem Stick nicht nur bei Amazon schauen kann, sondern alle anderen Streaming-Dienste darüber abrufen kann.
Ich glaube, außer Watch Ever. Also Netflix und Amazon auf alle Fälle.
Und irgendwelche verrückten Spiele kann man da ja auch machen.
Genau.
Genau, Pretty Little Liars, Vampire Diaries, Game of Thrones nochmal und Fear the Walking Dead. Wenn ich jetzt wieder zurückspule zu unserer Aufnahme, haben wir da ja auch besprochen. Also da sind ganz viele heiß
drauf. Werden wir erst noch besprechen, Anne-Marie. Also das ist jetzt wieder eine Zeitreise, du weißt ja.
Ja, aber ich... Ach Gott, mein Kopf ist ja alles so verrückt. Ja, Elementary, Better Call Saul, hatten wir auch die erste Staffel. Also ja, ihr seid alle ganz serienverrückt, finde ich super toll. Ganz viele haben geantwortet, die ich noch nie in unseren Kommentaren gesehen habe. Herzlich willkommen, falls ihr auch keine Hörer von uns seid, sondern irgendwie euer Bruder geschrieben hat, hey, schreibt da mal hin, wir wollen eine große Chance haben, um den Stick zu gewinnen. Ja, ansonsten, wir wollen jetzt mal die Auslosung machen.
Genau.
Oder möchtest du noch was sagen?
Ich möchte gar nichts sagen. Ich würde jetzt einfach, wie machen wir das, Nummern ziehen aus unserer internen Liste oder wie hast du das vorgestellt? Ich
habe jetzt gesagt, wir haben das jetzt zur Erklärung. Du hattest ja diese ganze Liste hier in die Excel-Datei mir rübergeschickt. Ich habe jetzt die Übersicht, Daniel sieht nichts. Und du nennst jetzt einfach mal die erste Zahl.
Genau, und wir hatten sie nochmal gut sortiert und deswegen weiß auch keiner, wer was irgendwie...
Ich habe es nochmal hier umgeändert. Also dieses,
alphabetisch durchnummeriert.
Genau, ich habe es nicht von A bis Z gemacht, sondern nochmal geändert.
Okay,
dann schieß mal los.
Die erste Zahl, die wir ziehen, ist die 22.
Okay, Moment, jetzt muss ich runterscrollen. Und zwar ist das Steffen K. Punkt. Er hatte geschrieben, ich gucke sehr gern jetzt ganz neu The Affair bei Amazon. Stimmt, die haben jetzt die erste Staffel und demnächst auch die zweite, direkt nach US-Ausstrahlung. Richtig toll. Ansonsten freue ich mich auf die neue Staffel von Transparent. Genau, da kommt ja im Herbst dann die zweite Staffel. Also Steffen K., herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, wir müssen das machen, damit dann Alex und offiziell haben ja Alex und Erik gewonnen, damit die so tun, als wenn die sich freuen.
Achso, ja genau. Gut. Wir machen das jetzt. Er muss jetzt den Podcast hören oder...
Nö, wir schreiben die an. Wir schreiben
ach,
alle
du siehst
an.
Das.
Genau, wir schreiben. Also die E-Mails gibt es da. Wir schreiben alle an. Also alle, die dann gewonnen haben, werden nochmal angeschrieben. Die sollen uns dann die Adresse geben. Wir leiten das auch nur weiter. Wird ja nicht direkt von uns verschickt, sondern von der PR-Abteilung der Amazon Corporation. Keine Ahnung. So, die nächste Zahl ist die 73.
Oh, warte, Moment.
Ihr müsst schon arbeiten, heute früh am Morgen.
Ja. Was?
73? 73.
73. Das ist der oder die Checker mit SCH. Diese Person hat geschrieben, Vikings, diese Serie ist wirklich super. Man sollte sich nur die deutsche Synchronisation nicht antun. Herzlichen Glückwunsch. Stimmt, Vikings war auch ganz oft in den Kommentaren, habe ich auch gelesen. Da müsste ich wahrscheinlich auch mal wieder reingucken.
Ich wollte gerade sagen, also das hatten wir auch besprochen, aber ich glaube, von uns hat es dann letztlich keiner so richtig weitergeschaut, aber so in meinem bekannten Umkreis gibt es einige, die das wirklich gerne geguckt haben und dann wirklich heiß drauf sind. Also es ist eine Serie, man muss gleich dieses Thema Vikings so ein bisschen mögen, aber trotzdem. Lohnt sich auf alle Fälle.
Ja, ich glaube, ich bin da nie warm geworden. Aber ja, Checker, kannst ja mal noch kommentieren, ob du ein Herr Checker oder eine Frau Checker bist und wo der Name herkommt oder ob das jetzt von Checker abgeleitet ist.
Also das ist ja Franz oder Franzine Checker, man weiß es nicht. So, jetzt machen wir, ich wünsche erstmal einen schönen Arbeitstag noch, Annemarie. Wir sehen uns spätestens bei der nächsten Aufnahme. Und jetzt werden wir direkt wieder überleiten in die Vergangenheit. Und jetzt darf Alex und Erik ein bisschen gratulieren den Gewinnern, die ihr gewonnen haben.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch, Alex.
Glückwunsch, Erik. Danke.
Mal gucken, was wir jetzt mit den Dingern machen hier.
Ich werde bei eBay reinsitzen.
Genau. So, dann kommen wir zur letzten Serie des Podcasts und das ist eine, die wir wirklich relativ kurzfristig reingenommen haben. Da waren wir uns alle einig, dass das sein musste. Mehr oder weniger euphorisch angeschaut, nämlich Fear the Walking Dead, die nun mittlerweile bei Amazon angelaufen ist und zum Zeitpunkt der Aufnahme sind ja zwei Folgen verfügbar. Ich persönlich habe nur eine gesehen. Alex, wie sieht es bei dir aus? Hat jemand im Team schon die ersten beiden Folgen gesehen?
Ich habe schon drei gesehen.
Hä? Drei?
Nee, zwei. Was war's?
Achso, ist wieder Zeitreise. Ah, egal. Also du hast die ersten beiden schon gesehen.
Ja.
Und Annemarie, du auch?
Auch.
Ja, gut. Erik wahrscheinlich eher nicht, oder?
Eher nicht, nein.
Na gut, Alex wird uns erstmal kurz sagen, worum es denn nun bei Fear the Walking Dead eigentlich geht.
Der Erik, die alte Knatsche, ist wieder dagegen. Fear the Walking Dead ist, wie der Name schon sagt, hat alles mit Walking Dead zu tun. Wir haben uns alle sehr darauf gefreut. Ich habe mich drauf gefreut, weil wir, also der Erik und ich, große Fans von The Walking Dead sind. Weiß nicht, wie lange die da schon angeteasert haben, aber schon relativ lang. Und so hat sich auch ein Spannungsbogen aufgebaut. Und so sind wir halt, glaube ich, auch mit großer Vorspannung und mit großer Freude rangegangen. Worum geht's? Also wir sind diesmal in einem anderen Gebiet der USA. Ich meine, helft mir, L.A. müsste es sein, Hollywood. Und da sind wir an dem Punkt, wo gerade die Seuche ausbricht, also wo so die ersten Menschen befallen werden, wo so die ersten Leute gebissen werden und sich das Virus ausbreitet. Und das ist so die Timeline, wo die Serie einzuordnen ist. Wir lernen im Prinzip eigentlich eine größere Familie kennen, das heißt, eine Familie mit einem drogenabhängigen Sohn und einer Tochter mit ihrer Mutter und dem den neuen Vater, sagen wir, den Stiefvater, sage ich mal auf gut Deutsch. Und dann sehen wir noch von dem Stiefvater die Ex-Frau und deren Sohn. Das sind so eigentlich die Hauptcharaktere in der Serie. Und eigentlich ganz einfach zu sagen, in der ersten Folge sieht man einfach, wie der drogenabhängige Sohn eine Zombie-Attacke, sage ich mal, miterlebt oder beobachtet und dadurch ganz verstört halt da sein Drogenplätzchen verlässt und wieder zu seinen, hat erstmal eingeliefert wird ins Krankenhaus und dann halt von seinen Eltern oder von seiner Mutter und dem Stiefvater da irgendwie erst belächelt wird, weil ja gut, so ein Drogenabhängiger, den glaubt mir ja nicht alles und dann aber doch über kurz oder lang glaubt man ihnen, weil dann, wie gesagt, die Eltern auch so ein Ereignis miterleben, wie ein Zombie da wieder zum Leben erwacht und kaum zu töten ist, als man, also außer man ballert ihn im Kopf weg oder sticht irgendwas ins Gehirn rein, ein guter alter Walking Dead Manier. Ja, und das ist so eigentlich die erste Folge auch schon. Man sieht relativ wenig Zombies, relativ wenig blutige Szenen, relativ wenig Gemetzel, aber die Spannung baut sich langsam so ein bisschen auf. Ist jetzt meine Meinung. Wir hören gleich noch andere Meinungen. Alles in allem war ich jetzt nicht enttäuscht. Ich finde die erste und auch die zweite Folge, ich will jetzt zur zweiten Folge nicht so viel sagen, weil Knatsch, Erik hat es noch nicht gesehen und da wollen wir jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall finde ich es per se nicht schlecht. Ich hatte natürlich jetzt nicht die Qualität von The Walking Dead, das muss man einfach mal so sagen. Aber ich finde es als einstehende Serie sehr, sehr, nicht sehr, sehr gut, aber sehr gut. Ich gucke es mir gerne an. Ich habe auch direkt nach Erscheinung der zweiten Folge mir direkt angeguckt, weil ich einfach wissen will, wie es weitergeht und will wissen, wie sich das jetzt entwickelt, weil es doch dann so dieses Verstörende und dieses Panikmäßige so aufgebaut wird. Und das finde ich ganz schön zu sehen. Das Einzige, wo ich jetzt vorab schon mal vielleicht Kritik äußern will, vielleicht auch nicht berechtigt, vielleicht kommt das noch in der Staffel oder in der Serie generell. Ich hatte mir eigentlich mehr versprochen zu sehen, wie der Virus irgendwie entsteht oder wo der genau herkommt, wo das ausbricht und wer dafür verantwortlich ist. Vielleicht zeigen sie das noch. Ich glaube nicht so richtig dran, weil wir jetzt ja schon in einem Punkt sind, wo der Virus da ist und wo die Menschheit befallen wird. Da glaube ich nicht, dass die das vielleicht noch zeigen, aber man weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwie Rückblenden oder es gibt irgendwie Erklärungsbäden, keine Ahnung. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Auf jeden Fall werde ich weitergucken. Mir gefällt es. Ich finde es gut. Es ist eine schöne Serie jetzt für den kommenden Herbst. Und ich bleibe dran, werde auch gerne berichten, wie es leider läuft und ich gucke da weiter. So, Erik, jetzt kannst du reingrätschen und vernichtend Urteil deiner Seite aus geben.
Ja, wem es halt gefällt. Also ich bin sehr enttäuscht von der Serie. Also das, was ich mir von der Serie versprochen hatte, das kann die Serie einfach nicht liefern. Und ich hatte halt schon gehofft, dass sie da den Geist von Walking Dead wenigstens beibehalten und was Ähnliches abliefern. Jetzt, wo sie wissen, wie sowas auf erfolgreich geht. Ich meine, The Walking Dead läuft jetzt auch nicht erst seit ein paar Folgen, sondern das läuft jetzt seit ein paar Staffeln und man weiß genau, warum es funktioniert. Und hier hat man meines Erachtens so ziemlich alles Mögliche falsch gemacht. Zum einen sind für mich die Figuren total uninteressant. Man hat da irgendwelche komischen Schauspieler genommen. Was mir völlig da am Arm vorbeigeht, was mit denen passiert und diese Storylinien, die da parallel entwickelt werden, die sind mir auch völlig Banane da mit dem Typen da, mit seinen Visionen und ich weiß nicht, die sind mir alle völlig unsympathisch. Während bei The Walking Dead, wo der aufwacht in diesem Krankenhaus, allererste Folge, hat mich gleich interessiert, wie es mit dem weitergeht. Oder hier bei Narco, was wir heute hatten, ja, hat mich relativ schnell gepackt. Ich wollte wissen, wie geht das jetzt weiter und was läuft da ab und so. Das hat bei mir bei Fear the Walking Dead überhaupt nicht gezündet. Ich fand es sehr, sehr langweilig. Ich habe es halt laufen lassen. Ich dachte, passiert hier noch irgendwas oder weiß nicht. Also man hätte da speziell eine Pilotfolge und The Walking Dead läuft ja auf, ich glaube, Fox in den USA und hier zumindest in Deutschland. Und
jetzt bei AMC,
okay, aber bei uns läuft es bei Fox immer. Jedenfalls, das läuft ja quasi im Free TV, auch in den USA. Und, oder ist es Free TV? Und,
ne? Na, nicht Kabel, TV. Ja, Kabel.
Ja, also, aber man kann es ganz normal gucken. Während Amazon Prime, das hat halt nicht jeder, obwohl in den USA haben es fast alle. Aber wenn du da möchtest, dass die Leute das bei dir gucken, wenn das jetzt nicht im normalen linearen Fernsehen ist, wo du ja sowieso schon mal eine höhere Basis, eine Einschaltquotenbasis hast, dann musst du das schon irgendwie einen Kracher bringen am Anfang. Und das hat so ziemlich alle Möglichkeiten ausgelassen, hier die Pilotfolge irgendwas, was Cooles zu liefern, worüber die Leute reden. Oder an was erinnert ihr euch? Was war jetzt besonders? Was war jetzt der Kracher? Hatte ja noch nicht mal einen Cliffhanger, die erste Folge. Deswegen fällt es mir völlig leicht zu sagen, ich gucke nicht weiter. Also ich werde jetzt erstmal abwarten. Werden wir abwarten, was so die anderen dann noch sagen. Und wenn es dann vielleicht die ganze Staffel verfügbar ist bei Amazon, dann werde ich mal vielleicht das nochmal in Angriff nehmen. Aber jetzt irgendwie habe ich überhaupt keinen Reiz mehr, da weiter zu gucken.
Ja, aber quotenmäßig ging das ja total durch die Decke. Also die hatten übermäßig viel Einschaltquoten, sogar mehr noch als erwartet. Und naja, hauptsächlich eben dadurch, dass es eben als Spin-off oder Prequel für The Walking Dead angepriesen wurde. Und weil The Walking Dead ist ja gerade die erfolgreichste Serie in den USA. Also quotenmäßig hat da die Story überhaupt nichts Böses getan.
Mal sehen, wie sich es weiterentwickelt. Vielleicht sind viele wie ich, die gesagt haben, hey, Walking Dead, bin ich begeistert, ich gucke da mal rein. Und dann enttäuscht und gucken nicht weiter oder so. Das muss man dann abwarten, wie sich es weiterentwickelt.
Ich werde ja mal kurz reinkrätschen. Ich bin ja relativ unbeleckt daran gegangen. Also wie gesagt, ich mag immer noch die Comic-Reihe, um mich zu wiederholen. Und ich habe dann bei den normalen Walking Dead ein bisschen mich ausgeklingt, weil ich es nicht ganz so toll fand. Und bin da rangegangen und kann Erik seine Kritik teilweise verstehen. Also mir ging es auch so, dass es am Anfang sich in einer Geschichte entwickelt, die so ein bisschen dahin plätschert. Also ich hatte mir auch irgendwie gewünscht, vielleicht zu sehen, also wie diese Seuche ausbricht. Im Prinzip ist man ja hier auch schon voll dabei. Also die ersten Zombies laufen rum in dieser Hauptperson. Die ist ja so eine, wie nennt man das, so ein Schulbetreuer oder sowas. Also der so ein bisschen guckt, was macht. Und da erfährt man halt auch, dass die ersten Kinder da schon Angst haben und dass die Schule im Pilot noch relativ schnell geschlossen wird. Und dann wird im Fernsehen übertragen, dass da der ein oder andere quasi nicht tot zu bekriegen ist. Und auch innerhalb dieser Familie, der drogenabhängige Sohn hat dann eine Verbindung damit. Es sind ein paar nette Ideen dabei, gerade was den anbelangt. Aber so dieses, was auch Erik sein Kritikpunkt ist. Also warum möchte ich jetzt weiter gucken? Also es ist mehr oder weniger erstmal gefühlt nur so eine Füllerfolge zwischen, also Füllmaterial zwischen zwei Walking Dead Staffeln. Das kann sich alles noch irgendwie ein bisschen anders darstellen im Endeffekt. Ich meine, jetzt hat man in der ersten Staffel ja erstmal nur diese 6 Episoden. Das ist ja für eine zweite quasi schon gebucht worden, in der es dann nochmal 15 Episoden geben wird, also nochmal bedeutend mehr. Da muss noch irgendwas gefüllt werden. Die Frage ist jetzt, wie wird sich das entwickeln? Weil wenn man im Endeffekt dann auch nur so ein, ja, nicht Abklatsch von The Walking Dead hat, aber auch nur sagt, okay, jetzt weiß man, okay, jetzt rennen da überall Zombies rum und diejenigen, die da noch nicht befallen sind, müssen sich da irgendwie mit arrangieren, müssen sich da irgendwie orientieren. Ich weiß es nicht. Alex, du hast jetzt die zweite Folge schon gesehen. Ist da schon eine andere Richtung zu spüren? Also geht es da schon irgendwie in eine andere Richtung oder wird dieses Thema der ersten Folge nochmal aufgegriffen?
Ja, also ich hoffe, es wird aufgegriffen, aber es wird, ich sag mal, was mir gefällt, die bauen halt dieses Panikgefühl da ein bisschen auf. Ne? Also du merkst, du siehst halt, wie die Leute halt langsam realisieren, da stimmt irgendwas nicht, da geht irgendwas schief und die Leute verhalten sich komisch und die Weltordnung geht aus den Fugen. So, das Gefühl wird so aufgebaut und erwischt und das ist das, was mir auch daran gefällt. Also man merkt halt einfach, wie dann die Menschheit dann so ein bisschen bei wird und ich weiß, wie es weitergeht und was es ist und wo das herkommt und was sie jetzt machen sollen.
Von der Regierung oder von irgendwelchen Verantwortlichen zur normalen Bevölkerung passiert. Also sind ziemlich reingestellt und jeder hat so seine eigene persönliche Erfahrung in den anfänglichen Zombies, irgendwelchen Menschen, die irgendeine Krankheit haben. Also ich meine, die gucken ja The Walking Dead nicht, die wissen nicht. Also wir saßen auch davor und haben gesagt, ey komm, schlag den Kopf ab, schieß in den Kopf. Aber ja, das wissen die ja nicht. Die denken halt, die Leute sind krank, die haben irgendwie Fieberwahn oder irgendwas. Da muss man schon versuchen, irgendwie realistischer ranzugehen.
Was ich schön fand bei den Piloten war dieses Szenario mit diesem Sohn, diesem drogenabhängigen Sohn, der in dieser Kirche aufwacht und der eigentlich schon dieses ganze Zombie-Thema kurz angerissen sieht und dann rennt er weg und man denkt, man ist eigentlich schon wieder voll in diesem Ausbruch mit dabei und dann merkt man aber, okay, dann kriegt man langsam mit, oh, der ist halt drogenabhängig, der könnte sich das alles auch nur gedacht haben und dieser Stiefvater geht in die Kirche und dann merkt man, dass dann doch einiges dran ist. Also der hat nicht Visionen, sondern das ist halt irgendwie so im Drogenrausch erlebt eben bestimmte Ereignisse aus dieser Region.
Also für mich waren da keine Visionen oder irgendwas, was der Teenager, der Nick da hatte, sondern es war natürlich Realität, aber eben weil er eben der drogenabhängige junge Mann ist, wird ihm natürlich nicht geglaubt. Und ja, das Intro oder der Anfang war schon echt cool gemacht, weil du auch nicht weißt, ist das jetzt vielleicht ein Flash-Forward, was passiert jetzt, sind die schon mit Zombies bevölkert, weil du ja gleich am Anfang eben diese Frau siehst, die ja für uns ganz offensichtlich als Zombie umherläuft oder irgendwas hat. Aber ganz kurz noch, weil ihr auch gesagt habt, ihr habt euch da ein bisschen mehr erhofft, was auch den Ausbruch erhofft. Die Macher haben von Anfang an gesagt, dass man das nicht sieht, was den Virus hervorruft. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Vielleicht kommen sie irgendwann dazu.
Ja, aber die haben ja gesagt,
also im Moment, also haben die eigentlich kategorisch Nein gesagt dazu.
Also auf der einen Seite halt einfach nur einen anderen Schauplatz gewählt haben, dann hätte man das Konzept ja dann doch irgendwie gleichermaßen aufgreifen können. Gut, jetzt ist es hier Los Angeles und es ist ein bisschen wärmer und ein bisschen sonniger irgendwie, aber naja, vielleicht wie Alex vorhin schon meinte, das ist halt so dieses beklemmende, bedrückende, was sich so langsam aufbaut in dieser Serie.
Ja, ja, und das ist halt echt cool gemacht, weil wir jetzt, also ich gucke ja Walking Dead nicht, mich hatte damals der Pilot eigentlich abgeschreckt. Ich weiß, jetzt sagen alle, oh, aber ist halt so. Aber ich weiß, ab und zu schaue ich eben mal halt mit rein, wenn Luise schaut, und da ist ja wirklich, sie wird es auch gleich nochmal sagen, dieses, die sind ja nur im Wald und da höchstens mal im toten Atlanta und jetzt ist halt da Los Angeles, da ist noch das helle Leben, da ist eben die Kommunikation funktioniert noch. Wir sehen das auch im Piloten, wenn dann, wenn alle über das Smartphone sehen, wie 20 Polizisten auf einen anscheinend unbewaffneten Mann einschießen und da kommt das super aktuelle Thema der unbegründeten Polizeigewalt wieder hoch, wo alle sagen, wow, hier, die schießen auf ihn ein und er hat gar nichts gemacht, was ist denn da für ein Grund dahinter? Und dann sieht man erst, die schießen ihn 10-mal an und er steht immer wieder auf und wir wissen natürlich, wow, okay, Zombie, aber für die ist das halt was vollkommen Neues und das finde ich eigentlich ganz spannend gemacht. Aber ich muss auch gewissermaßen Erik recht geben, zumindest die ersten 20 Minuten haben sich für mich ziemlich gezogen. Ich fand das sehr, sehr zäh. Ich habe dann auch auf die Uhr geguckt und dachte, wow, das geht jetzt noch 40 Minuten, muss ich auch sagen. Aber zum Ende hin wurde es für mich dann auch recht spannend. Habe jetzt schon die zweite Folge gesehen und die war wesentlich lebendiger. Da geht es viel mehr zur Sache. Ich mag...
ist die genauso lange an, Marie? Also auch eine Stunde? Ich weiß es gar nicht jetzt.
Nee, nicht ganz. 45 Minuten, glaube ich, okay. So 40. Also nicht mal. Ich finde es auch sehr schade, dass der Pilot so schleppend vorankam. Aber wie gesagt, dafür die zweite Folge relativ flotter. Jetzt ist auch, also wir haben ja diese Patchwork-Familie, die Mutter Madison, also ich finde die sehr cool, auch den Vater, die sind übrigens nicht irgendwas mit schulmäßig, sind ganz normale Lehrer.
Aber sie ist doch nicht direkt Lehrerin, dieser so eine Schul-Counselor.
Guidance Counselor, ja. Aber er ist auf jeden Fall Englischlehrer, das sehen wir doch im Piloten schon, wenn sie da hier irgendeine Geschichte lesen.
Das fand ich ja auch cool, das fand ich wieder so philosophisch, dieser Ansatz da, also in diesem Buch verpackt, so wie die Natur am Ende setzt sich immer durch. Also das fand ich clever gemacht, also dieses kleine bisschen. Ja. Aber
genau, also die finde ich eigentlich ganz interessant. Travis kam anscheinend relativ neu in die Familie. Madison hat die zwei Kinder, Alicia haben wir noch gar nicht erwähnt, Teenager-Tochter, die erstaunlich unnervig für mich ist. Also die mochte ich ganz gerne, gerade in der zweiten Folge. Und er hat eben noch mit seiner Ex-Frau auch einen Teenager-Sohn, um die er sich dann er dann so ein bisschen kümmern will in der zweiten Folge und da eben die beiden Elternteile haben in der zweiten Folge dann schon mehr realisiert, dass da eben irgendwas aus den Fugen gerät, aber wie ich ja gerade schon gesagt habe, da wird nichts von irgendwelchen Staats-, Regierungsmenschen, Bürgermeistern, ich weiß nicht, die sind alle still, langsam fällt der Strom aus und wir haben dann auch einen kleinen Jungen aus der Schule, Tobias, den finde ich ja sehr cool, der dann so ein bisschen die Erklärerrolle für Madison, also für die Mutter übernimmt und er so ein bisschen erklärt, ja, müssen jetzt Vorräte sammeln und ja, wenn keine Menschen mehr da sind und nicht mehr wirklich arbeiten, dann fällt das ganze System zusammen, Kommunikationsmittel, ist dann schon besser. Also zweite Folge hat mir echt gut gefallen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe mir persönlich, dass es jetzt so ein bisschen, dass es nicht schleppend vorangeht, aber dass das noch nicht alles so schnell passiert, sondern wirklich, dass die ersten sechs, sind ja eben nur sechs Folgen, die zweite Staffel ist ja schon bestellt, das hast du Daniel ja auch schon gesagt. Und dass dieses Finale, die finale Aussage, okay, es sind Zombies oder hier ist irgendein Virus, ich weiß ja nicht, wie das bei The Walking Dead, ob sie richtig Zombies genannt werden, die Walker, wird mir gerade gesagt, halt auch das mit denen, ja, man muss ihnen in den Kopf schießen, dass das alles erst peu à peu jetzt noch erlernt wird. Und eben diese, wahrscheinlich auch die Flucht, das wurde jetzt in der zweiten Folge schon angedeutet, ja, wir müssen aus der Stadt raus, dass das erst nach den sechs Folgen kommt. Aber ich hoffe, das wird natürlich in einem angemessenen Tempo passieren, aber eigentlich jetzt nach der zweiten Folge mache ich mir da nicht so Sorgen.
Dann können wir ja nochmal den Die Hard-Fan Luise zu Wort kommen lassen, was denn ihr Fazit zu dieser Serie ist. Bist du, also erstmal hallo Luise.
Hallo Daniel.
Bist du begeistert davon oder bist du enttäuscht? Wo liegst du, Alex oder Erik?
So dazwischen würde ich sagen. Also wie gesagt, ich gucke halt auch The Walking Dead und Annemarie hat jetzt schon sehr, sehr viel vorweggenommen, was ich halt auch gesagt hätte. Was ich eigentlich ganz erfrischend finde im Vergleich halt zu The Walking Dead, wo wir uns halt mitten in der Apokalypse jetzt befinden, jetzt auch schon einige Jahre. Eigentlich sehen wir nur und alles ist immer sehr grau, halt auch die ganzen Filter, die sie so drüber legen. Alles so ganz furchtbar karg. Und jetzt erwachen wir einfach in einem Los Angeles. Alles ist hell, alles ist so gelb, orange, so ganz freundliche Farben. Und natürlich müssen die Leute jetzt erstmal damit klarkommen. Und wie auch Annemarie meinte, die ganze Eröffnungsszene Kirche fand ich super, weil man halt nicht wusste, wo man steht. Ist es wirklich ein Flash-Forward oder ja, an welcher Stelle man ist? Und ja, sie spielen auch relativ viel halt mit dem Zuschauer. Das ist auch in der zweiten Folge. Das ist halt immer so, weil wir kennen ja nun schon so das ganze Schema F, wie das funktioniert mit den Zombies. Und da ist es halt so, dass halt viel gespielt wird mit, ja, mit der Kamera, wie es halt aufgenommen ist oder Geräusche. Und dann wird man ja doch dann am Ende dann immer verarscht. So, okay, es ist nur irgendwie ein Mensch, der in den Raum gekommen ist und kein Zombie, der hinter ihm her ist. Und das hat halt so ein gewisses Feeling, was ich mag. Aber klar, das Erzähltempo im Piloten war sehr, sehr ermüdend. Und ja, auch die Charaktere muss man sehen. Teenager hatten wir jetzt in The Walking Dead nicht wirklich. Also wir hatten ja eigentlich schon, also wirklich Erwachsene, die halt auch mittendrin sind in der Apokalypse. Und jetzt so mit Teenagern finde ich eigentlich ganz interessant. Mal gucken, wie sie sich halt auch am Ende entwickeln. Und ja, wie sich halt auch die Gruppen dann vergrößern. Weil jetzt haben wir ja nur diese Familie und wir brauchen natürlich noch ein paar mehr Charaktere. Und ich hoffe auch nicht so groß wie der Cast von The Walking Dead, weil der meiner Meinung nach jetzt auch schon viel zu groß ist, dass wir da viele Charaktere halt dann noch einfach über 2-3 Folgen nicht mehr sehen.
Sterben ja auch
immer. Aber ich bin gespannt.
Erik, was wolltest du sagen?
Ich habe gesagt, es sterben ja auch immer mal wieder welche bei Walking Dead. Deswegen der Cast, wenn er irgendwie gefühlt ein bisschen zu groß wird, dann erleichtert man sich auf diese Art und Weise.
Ja, das mag schon sein, aber ich, wie gesagt, für mich, naja, aber vielleicht ist es einfach nur eine gewisse Erwartungshaltung, an die man rangeht. Annemarie ist, Luise, ist es für dich momentan eher so eine Füllerfolge zwischen zwei Staffeln von dem Original The Walking Dead oder ist es schon eine sinnvolle Ergänzung?
Also ich finde eigentlich, es ist eine sinnvolle Ergänzung, weil wir halt bei The Walking Dead ja nie diese ganze Phase wirklich davor erlebt haben. Wir wurden halt reingeschmissen, wo halt auch schon, ich glaube, im Piloten direkt das Krankenhaus ist halt auch schon verlassen, wo Rick aufwacht und halt auch die ganzen Straßen und er trifft dann unterwegs halt wirklich dann so ein, zwei ja, Zombies, um dann irgendwann halt auch auf Menschen zu treffen und jetzt sind wir halt wirklich noch mittendrin. Viele Leute wissen noch gar nicht, wie ihnen geschieht. Und also das finde ich eigentlich wirklich ganz gut und darum würde ich es jetzt gar nicht so als, ja, als Füller-Ding sehen, sondern eine gute Ergänzung, die uns dann hoffentlich, wenn es halt gut geschrieben wird, weiterhin ja, uns auch weiterbringt und zwischen der Pause von The Walking Dead auch dann da noch mit Zombies bereichern kann.
Das Interessante ist ja, nur der Pilot und die sechste, also die abschließende Folge der ersten Staffel, ist eigentlich von Robert Kirkman, also mitgeschrieben worden, Robert Kirkman und David Erickson. Insofern ist der Rest quasi dann wieder von, ich weiß gar nicht, ob die dann schon wieder für The Walking Dead geschrieben haben, aber ich vermute es einfach mal, ohne es genau zu wissen. Insgesamt würde ich sagen, also ich bleibe auch dran zumindest. Ich werde mir die zweite Folge anschauen. Ich bin gespannt, ob sich, wie ihr schon angekündigt habt, das Tempo vielleicht ein bisschen erhöht, dadurch, dass die Serien, also die Länge der Folgen auch ein bisschen reduziert wird. Denn das war auch so mein größtes Problem mit den Piloten, dass es einfach ein Tick zu lang war und man lange warten musste, um zu sehen, in welche Richtung das geht. Es hatte ein paar, wie ich schon sagte, ein paar nette Überraschungen, die aber mit dem eigentlichen Thema so, ich sag mal, wie hattest du gesagt, wie heißen die korrekterweise, die Untoten da, die nicht die Zombies?
Die werden zumindest von den Leuten bei The Walking Dead als The Walker.
The Walker, also da hatte ich schon ein paar nette Ideen und wie es umgesetzt worden ist. Und ich bin einfach mal gespannt, wie sich es entwickelt und wo da dann der Schwerpunkt gelegt wird. So.
Ja, ich, warte, ganz kurz, ja. Ich bin halt auch dahingehend noch positiv also gestimmt, weil man sich ja komplett vom Comic lösen kann. Beim Comic hängt man ja schon noch an so ein paar Figuren, wo man halt weiß, okay, die müssten jetzt irgendwann kommen und mit denen passiert das und das. Zwar ist es da halt auch ein bisschen Abweichungen, aber jetzt gerade bei Fear the Walking Dead kann man sich komplett davon lösen. Und das finde ich halt auch noch recht spannend und dass halt auch die Comicleser dadurch vielleicht ja auch dranbleiben, weil sie halt da noch neue Sachen erfahren können.
Das ist ja mein Punkt, wo ich hängen
geblieben bin. Daniel, wenn ich das richtig verstanden hatte, hast du ja schon ein paar Mal gesagt, dass sowieso bei dem normalen Walking Dead schon etliche Male der Pfad des Comics irgendwie schon längst verlassen wurde, also dass da Personen drin sind, die es diesem Comic gar nicht gibt und so.
Das auf alle Fälle, aber ich hatte ja, wie Luise wahrscheinlich gerade eher meinte, das sind eher so Weg-Ankerpunkte, nenne ich es mal so, die dann in der Serie wieder aufgegriffen werden, also wo man weiß, okay, dieser Milestones, die werden garantiert kommen, wie es dahin geht, das ist natürlich dann in den Serien wahrscheinlich der Umsetzung der Serien dann immer relativ frei, aber so bestimmte Punkte sind dort enthalten. Andere, sagen wir mal, gravierende Einschnitte sind dann in der Serie wieder nicht übernommen worden. Also es gibt beide Varianten. Aber ich fand, als Comicleser immer so ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, man weiß eher, worauf man sich einlässt. Da hat Luisa recht, da ist Fear the Walking Dead wahrscheinlich schon wieder viel freier. Da ist es halt zwar dieses grobe, dieser Schauplatz, aber man hat zumindest noch nichts Bekanntes. Es gibt ja auch diese Bücher von The Walking Dead. Luisa, hast du die zufällig gelesen oder Erik? Hat das einer von euch mal da reingeguckt? Also die Romane zur Serie, zum Comic, wie auch immer?
Also die Romane nicht, aber die Comics habe ich teilweise halt auch gelesen.
Also Roman nicht. Ich habe den ersten angefangen und werde wieder mal aufgreifen. Das ist auch ganz nett geschrieben. Also das greift auch bestimmte Punkte auf, aber erzählt eigentlich auch eine komplett eigene Geschichte. Und ich glaube, da ist man mittlerweile, glaube ich, bei, weiß gar nicht, da kann Luise vielleicht was sagen oder Erik ja auch, bei dem fünften Buch. Und da ist man dann plötzlich im Untergrund. Also das ist nur so beschrieben. Also ist das bei der Serie dann auch irgendwie so, dass die dann im Untergrund leben oder ist noch da was nicht anderes?
Im Moment nicht.
Okay, also kann noch kommen, wie gesagt, kann ein komplett anderer Handlungsstrang sein. Wie gesagt, das ist der fünfte Roman, keine Ahnung. Ist auch nur
Spoiler!
So. Nein, ist die Cover-Story. Also ich meine, wenn es auf dem Cover draufsteht, ist es ja kein Spoiler.
Was ich noch ganz kurz sagen wollte jetzt zu Fear the Walking Dead. Also erstmal.
Wer bist du denn eigentlich? Erstmal. Stell dich mal vor.
Bitte? Nee, ich finde es nochmal lobend zu erwähnen bei Amazon. Die erste Folge gab es, glaube ich, an dem Montag dann nach der US-Ausstrahlung 20 Uhr. Und genau, auch in deutscher Synchronisation. Und jetzt die zweite Folge gab es sogar schon eher. Also ich hatte schon in meiner Timeline jemand, der es schon am Nachmittag gesehen hatte. Also genauso hoffe ich mir das mit den Streamingdiensten. Genauso soll es sein. Finde ich super toll. Und nochmal ganz kurz zur Serie allgemein. Nach dem Piloten hatte ich eher das Gefühl, weil ich ja auch von The Walking Dead nicht so angefixt bin und das eigentlich nicht so interessant fand. Da habe ich noch gesagt, von den Figuren her und von den eigentlichen Interaktionen unter denen fände ich es eigentlich interessanter, wenn da nichts mit Zombies wäre, sondern wenn das ein ganz normales, ja, in Anführungsstrichen Familientrama wäre. Weil ich eben wirklich die Figurenkonstellation mit dieser Patchwork-Familie und dem Schulsetting echt interessant fand. Nick, der drogenabhängige Sohn, der hat mich eigentlich so ein bisschen genervt, ging dann in der zweiten Folge wieder. Ja, also so war irgendwie nach der ersten Folge noch meine Meinung und ich habe mich eigentlich gedacht, so, ach ja, komm, so ein bisschen Teenager und weil ich wünsche mir eigentlich mal wieder so eine Serie, die echt so ein bisschen Coming of Age behandelt, so Highschool, vielleicht College Setting und dachte so, Mensch, das hätte mir jetzt ohne Zombies auch ganz gut gefallen, aber nach der zweiten Folge war ich dann schon, bin ich jetzt mehr drin im Thema und ja, Erik, guck mal noch die zweite Folge oder wenn dann alle Folgen draußen sind, guck mal weiter.
Genau. Das mache ich.
Gut.
Ja, also von mir absoluter Tipp. Also ich bleibe auf jeden Fall dran, gucke weiter, kann gerne berichten, wie es weitergeht. Von mir gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch.
So, das soll es dann aber auch gewesen sein. Jetzt kann man das ja gar nicht mehr sagen. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich weiß gar nicht, was fürs nächste Mal irgendwie auf der Liste steht. Ist noch nicht so richtig feststehen. Wir gucken mal, ob wir irgendwas Neues, Spannendes finden. Die letzten beiden Podcaster hatten ja relativ viele gute Serien dabei. Und es ist noch nicht in trockenen Tüchern, wie man so schön sagt, aber wir wollen auf der Seite auch mal so eine Top X anlegen für die Einzelnen, also für Annemarie, Alex, mich und Erik, wo ihr seht, was wir so im letzten Jahr als, ich sage es mal, Top 5 gewertet haben, was wir gerne gucken und dann vielleicht verlinkt mit unseren entsprechenden Podcasts dazu, weil das ja meistens der Fall ist und dann könnt ihr auch mal so sehen, was uns momentan so am meisten reizt an den Serien. So, dann, wie gesagt, der Hinweis nochmal, Narcos können bei Netflix nachgeschaut werden, Odd Couple natürlich nur über einen entsprechenden Proxy-Server und Fear the Walking Dead ganz genial auf Amazon Prime, wer das hat, der ist da gut bedient und ich muss auch nochmal recht geben, ich finde es auch sehr toll, dass man da eben nicht so ewig lange Zeit vergeht, so ein Viertel, ein halbes Jahr, sondern dass das quasi am nächsten Werktag ja eigentlich, es ist ja eigentlich nicht mal ein großer Zeitunterschied, es ist einfach nur, in Amerika läuft es am, weiß ich nicht, am Sonntagabend, da ist es bei uns ja eigentlich schon Nacht.
Ja, nach deutscher Zeit ist das ja auch schon Montagmorgen, genau. 3 Uhr, 4 Uhr.
Also nicht
wenn
mal ganz 24 Stunden Zeit versetzt.
Wenn du nicht unbedingt dann Montag früh noch hier zum Frühstück gucken willst, dann passt das ja. Kannst du es zum Abendessen gucken.
Genau, aber wie gesagt, macht Spaß und kann man reingucken und wird ja auch immer angeteasert, wer bei Fear the Walking Dead jetzt gut dabei ist, der kann dann auch gleich die Walking Dead nochmal gucken. Vielleicht nehme ich doch nochmal einen vierten Anlauf und schaue da auch nochmal rein. Mal schauen.
Aber ich finde so ein bisschen diese Werbekampagne von Amazon, die gerade auf Twitter ist ja dann der Hashtag, wie alles begann. Ich glaube, das führt dann noch so ein bisschen in die Irre, weil dann vielleicht manche erwarten, dass wir dann eben Rick und diese ganzen Cast-Mitglieder der eigentlichen Serie irgendwann zu sehen bekommen und wie ihr auch gesagt habt, eigentlich gern wissen wollt, wie der Virus entsteht, wo das herkommt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass dann viele entsprechend enttäuscht sind, wenn wir da jetzt den komplett neuen Cast haben. Ich denke auch, dass dann vielleicht, das wäre vielleicht auch ein guter Abschluss dann nach den 6 Folgen, wenn dann plötzlich im Finale jemand auch auftaucht, den die Zuschauer aus The Walking Dead kennen, der da vielleicht auch schon.
Das wollte ich gerade fragen, weißt du das, ob es da irgendwie so ein Crossover gibt, dass da Figuren aus, dem Original
also da
dort auftauchen?
Nichts bekannt. Also eigentlich, wenn sie schlau sind, sagen sie es auch nicht, sondern dass es dann echt so
als Überraschung.
Moment ist ja, oder Überraschung, also wow, vielleicht auch in irgendeiner Konstellation, die eigentlich gar nicht ginge, was dann eben aber erst später erklärt wird, das finde ich ja ganz cool. Wenn sie schlau sind, machen sie es so, dass man dann die 6. Staffel The Walking Dead, die jetzt im Herbst dann anläuft, dass man die dann gucken muss oder so. Irgendwas.
Aber dann kann man die gerade angucken.
Also Bösen schon einfallen lassen.
Die letzte Episode
nicht,
wird
das
im Original
am
4. Oktober ausgestrahlt.
Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das sind zwei völlig unterschiedliche Produktionsfirmen und Sender, in Anführungszeichen, wo das läuft, und ich glaube nicht, dass die da einfach mal sich
bei AMC
die Hände reichen wird. Wie bitte?
Aber es läuft doch beides bei AMC.
Läuft es auch bei AMC im normalen linearen Fernsehen?
Ja,
das, was
ja,
wir
klar.
Hier bei Amazon. Ach so, okay.
Ja, Amazon
gar nicht.
In Deutschland.
Ah, okay. Ich dachte, das hat so eine Amazon-produzierte Sache wie dieses Betas oder irgend sowas.
Nee, das ist schon. Ah. Deshalb ja auch die hohen. Also
okay, na dann kann es natürlich passieren. Dann ziehe ich meine Aussage hiermit zurück und hoffe mal, dass die sich da hätten sie doch. Aber dann verstehe ich wirklich nicht, wieso sie jetzt sowas abgeliefert haben, weil dann hätten sie doch wirklich wenigstens in der ersten Folge, um die Leute ein bisschen anzufüttern, dass da mal irgendjemand, dass da mit dem zu tun hat, irgendwie eine bekannte Figur oder sowas, ja, die du kennst oder irgendwas. Hätten sie
ja, aber ich denke mal, der Pilot hat sich ja, also auf jeden Fall die Quoten des Piloten haben sich ja von allein getragen, weil, wie schon er gesagt, alle heiß drauf waren. An sich schon, weil The Walking Dead die zuschauerstärkste oder erfolgreichste Serie gerade in den USA ist und eher ein Kabelfans sind zumindest und dann eher vielleicht wirklich zum Ende hin. Aber es sind ja jetzt nur 6 Folgen, also können wir ganz mal. Ich glaube, ich habe heute gelesen, nächste Woche macht AMC eine Pause. Ich weiß gar nicht warum, ob da Feiertag ist oder so, dass sie denken, wir müssen das noch ein bisschen strecken, damit dann der Übergang zu Walking Dead fließend ist. Keine Ahnung. Aber dann auf jeden Fall, wenn alle 6 Folgen rum sind und Eric dann auch alles am Stück geguckt hat, dann können wir das Thema vielleicht nochmal aufrollen.
Genau, so werden wir es machen und ihr werdet es dann brandheiß im aktuellsten Podcast von Fortsetzung folgt erfahren, sobald alles durch ist. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 Ach ja. Wollte gesagt, Luis kann ja auch nochmal Tschüss sagen, aber hat's gemacht. Sehr gut. www.fortsetzungfolgt.net